Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen, ist das moderne familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach, wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur ein Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie zum Beispiel der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es eigentlich nicht. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravelcamp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speisen und Trank, Weinprobe inklusive natürlich, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn du dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst du direkt deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See-Triathlons, der jedes Jahr Ende April oder Anfang Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischer Spezialität tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotel Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät dir die besten Radstrecken und begleitet dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn du dich für ein solches Trainingslager Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it und schau dich um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5-15% je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du entweder telefonisch oder per Mail stellen. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Herzlich willkommen. Es ist, hör bitte auf, dann direkt schon so zu lachen, sonst ist auch mir manchmal ein Anliegen, eine gewisse Seriosität in diesen Podcast zu bringen, ja? Und wenn ich versuche, einfach mal den Podcast bedacht und ruhig, konzentriert und seriös zu beginnen, dann möchte ich nicht solche Zwischenlacher haben, ja? Also, wir machen das nochmal. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junkmiles. Es ist wieder Junkmiles Donnerstag. Hier sind für euch eure beiden Podcast-Hosts Daniel und Björn. Daniel, moin.
Moin.
Bist du eingeschlafen bei dem Einspieler oder was?
Ich dachte auch so, ich halte jetzt mal ganz gepflegt die Klappe, um dann komplett aufzudrehen.
An all die Italiener unter euch.
Oh Gott, ja, was ist jetzt los?
Es ist 15.30 Uhr und ich habe mir einen Cappuccino gemacht. Steinigt mich. Es ist okay.
Oh, Cappuccino.
Macht man nicht, oder?
Nee, Cappuccino gar nicht.
Immer nur bis 12, oder? Ich glaube, das Thema hatte ich hier schon mal.
Ich glaube aber, Cappuccini trinkt man auch nicht mehr. Also entweder man ist total hot und trinkt Flat Whites oder Espresso Macchiato, meinst du nicht?
Ich trinke Espresso Martini. Ist auch gut.
Auch schön.
Wow. Das hat mich schon mal nach vorne gebracht.
Ja. Wo erreiche ich dich denn gerade? Also bist du noch in der Bucht von Alcaraz?
Ich bin in der Bucht von Alcaraz. Ich habe es nicht geschafft.
aus dem Knast raus, im Gegensatz zu den anderen. Weißt du, ich bin da hängen geblieben.
Nee, du, ich dachte, du bist immer noch im Wasser und kämpfst gegen die Strömung.
Das war ja mit der Strömung, deswegen ging es ja flott. Nee, du erwischt mich im, also heute Morgen war es mal kurz ein bisschen sonnig. Gestern, jetzt gerade ist es, jetzt regnet es in Hamburg. Du sitzt also Luftlinie von mir gerade, wie viel? Damit die Leute das mal nachvollziehen können. 5 Kilometer? Viel mehr ist es nicht.
Mehr wird es nicht sein, ja.
Also Luftlinie ist wirklich nah dran. Wenn man es natürlich fährt über die Kieler Straße, braucht es ein bisschen. Aber
dann ist es ungefähr Hamburg-Nürnberg, München-Nürnberg die Distanz.
So ja, ungefähr, genau. Ja. Und ich fahre wirklich in diesen Tagen häufig bei dir vor der Tür vorbei. Also letzte Echt? Woche jetzt wirklich, kein Witz. Aber bestimmt dreimal, ja. Weil ich Ehrlich? Alleine schon zweimal, glaube ich, am Universitätsklinikum in Eppendorf gewesen bin. Ja, und ja, da fahre ich ja schon direkt bei dir quasi vorbei. Und ich glaube, am Wochenende bin ich wieder bei dir. Okay. Super spannend auch für die Leute da draußen gerade, ne? Mega interessant.
Die überhaupt nicht wissen, wo wir beide wohnen, das ist
weil,
ja schön.
Ja, das ist auch wieder richtig, aber das werde ich jetzt ja auflösen, weil du bist ja im Hagenbecks Tierpark und du bist ja quasi der Nachbar des Leopardengeheges quasi.
Mhm, ungefähr, ja.
So in etwa. Und auch da werde ich wieder in deiner Nähe sein. Ja, uns, wir sind uns näher, als die Leute manchmal denken.
Ne? Auch wieder, um ins UKE zu fahren oder gehst
nee,
du?
Nee, ich glaube, ich wollte mal wieder in den Tierpark.
Am Wochenende sind Dingenskirchen, Dschungelnächte.
Ja, genau, deswegen.
Aber ohne Feuerwerk, haben die mir versprochen, wegen dem Hund, ja, wegen des Hundes.
Ja, und die hätten sonst ein Feuerwerk gemacht in einem Tierpark?
Die haben früher immer ein Feuerwerk gemacht, was ich nie verstanden habe.
Aber das nervt die doch selber, da alle.
Die Tiere?
Ja.
Und das ist ja einem Tierpark in der Regel egal.
Ach so, ja, okay. Bitte keine Kommentare, ob Tierparks noch zeitgemäß sind oder nicht. Ich habe viele, viele Dokumentationen über den Hagenbecks Tierpark geguckt. Also wirklich jetzt ernsthaft, auch kritische Auseinandersetzung, weil ich es wirklich selber wissen wollte, ob ich da hingehen kann und den für den diese gefühlten 1400 Euro für den Eintritt für eine Familie bezahlen kann. Ne? Ob das Sinn macht oder ob das ethisch und moralisch keinerlei Vertretung bedarf.
Aber wer nach Texas fliegt zum Triathlon, der kann auch zu
völlig richtig.
Der kann auch im Tierpark. Nein, alles
völlig
gut.
Richtig. Ich bin der Letzte, der den Stein schmeißt. Ne? Als treuer Bibelleser fühle ich mich nicht dazu bemust, andere Leute dafür zu verurteilen, dass sie ökologisch, ethisch, moralisch oder wie auch immer, vielleicht auch sportlich gegebenenfalls nicht vertretbar handeln. Daniel, ich war am Wochenende graveln, wollte ich dir
Geil,
sagen.
Ich nicht.
Ich war in der Wolfsmühle im Himmelmoor. Mhm.
Oh gut, ja?
Ja, und war wirklich begeistert von der Radstrecke quasi Quickborn-Hamburg, bin ich gefahren und habe Komoot gesagt, mach das mal so, dass ich nicht so viel Straße fahre, ja, und dann hat Komoot genau das getan und ich habe es sogar hinbekommen und viele, die mich kennen, rein technischerseits wissen, was das bedeutet, ich habe es sogar hinbekommen, diesen Track auf meinen Garmin zu laden.
Das ist gar nicht so schwer übrigens, wenn man die Komoot-App auf seinem Garmin hat.
Absolut richtig, aber nochmal. Es ist jetzt nicht so, dass ich da so wahnsinnig firm bin bei der Geschichte. Aber ja, ich habe es hinbekommen. Also lief richtig gut.
Okay.
Und habe ich nochmal, also ich habe es natürlich auch als drittes Training für den Matschfuß Gravel verbucht, ne? Drittes von 5, klar. Toll. Ich habe oft an dich gedacht. Ich war eigentlich, hätte ich schon fast gehofft, dass du mir entgegenkommst, aber es waren sicherlich atypische Zeiten für dich. Es war jetzt nicht morgens um 9 oder so.
Okay.
Sondern.
Nee, ich hab mich jetzt wieder auf 0 gesetzt. Weil ich dachte, wenn das einige Fahrer vor der Tour de France in der Baskenland-Rundfahrt machen, denke ich, ich lege mich einfach nicht hin, aber ich trainiere einfach nicht und guck mal, wie gut mein Körper dann innerhalb von 3 Tagen kurz vorher adaptiert.
Da fällt mir ein, das ist gut, dass du das sagst, das habe ich wirklich vergessen, das wollte ich eigentlich machen, mache ich in der nächsten Studie des Monats.
Was?
Da geht es um Passivität und wie das trotzdem zu einer Anpassung führen kann. Also quasi, das ist ja jetzt wirklich kein Scheiß, also bei den ersten 6 Minuten war viel Scheiß dabei, ja, da will ich ehrlich sein.
Nein!
Aber das meine ich wirklich todernst. Es gibt richtig viele schöne Studien, zum einen, die ja so über Cross-Effekte berichten, ne? Also rechtes Bein trainieren und das linke wird besser, also mit besser, das rechte natürlich auch, ist nicht so, dass das wandert, die Anpassung. Als aber auch über kognitives und mentales Training und wie sich das halt auswirken kann und dass das die Leistungsfähigkeit steigern kann. Und da habe ich eine schöne Studie gesehen zum Thema, ich werde gar nicht so viel wiedergeben, sondern das mache ich in der nächsten Studie des Monats über quasi Nichtbewegung und wie das trotzdem sich anpassen kann oder zu einer Anpassung führen kann, so will ich sagen. Und ich glaube da total dran. Also wirklich, das ist das sind so diese Facetten, die lässt man mal leicht außen vor. Auch ja durchaus wieder einen engen Zusammenhang aus Psychologie und, wenn man so möchte, jetzt gerade Physiologie oder auch Biomechanik, je nachdem, welchen Anteil man davon nehmen will. Aber das ist durchaus ein sehr, sehr spannendes Feld. Das ist genau wie Verletzung und Psychologie und Co. Ne? Also haben wir hier schon ganz oft drüber gesprochen, auch und auch mit dem lieben Kollegen Stefan. In jedem Falle sehr spannend. Und auch so Vorstellungstraining, Kognition und so und Dinge, die dann am Ende sich auch körperlich auswirken. Und deswegen meine volle Unterstützung für dich, dass du jetzt den Weg gehst, wie ich, dir einfach den Matschfuß Gravel vorzustellen. Also sobald die Strecke raus ist, ist sie schon raus? Ist es die gleiche Strecke wie Ende April?
Nee, ich glaube nicht. Die versuchen immer wieder was Neues zu machen. Hauptsache Burger und Bier bleibt, finde ich, und Pizza.
So.
Und ich habe ja gedacht, dass ich denke jedes Mal, wenn ich mit dem Welpen gehe, denke ich, wenn ich in der Zeit Rad fahren würde, dann wäre das super. Aber diese Anpassungseffekte vom Spazierengehen mit Welpen auf das Radfahren finden nicht statt. Und jetzt habe ich eine irre Statistik gefunden, keine Studie des Monats, wo ich mal rausbekommen habe, wie viel Kilometer ich im letzten Jahr gegangen bin. Weil ich habe ja so eine komische Uhr eines Herstellers, von dem du die Head-Unit hast, also von Garmin. Und die zeichnen ja nicht nur die Schritte auf, sondern auch die gegangenen Kilometer.
Ja, und?
Und das ist gespenstisch viel.
Ich meine, du gehst dreimal am Tag, ist das richtig?
Ja, mal so, also manchmal auch nur zweimal, aber
und
auch
wie lange
manchmal
dann?
Viermal?
Jedes Mal? Halbe Stunde?
Nee, morgens 1,5 bis 2.
Ja, Alter, du machst ja locker deine 15.000 bis 20.000 Schritte am Tag dadurch alleine.
Ja, genau, also das ist echt ganz schön viel. Aber ich sage euch eins, dadurch werden die Rückenschmerzen nicht weniger. Und du wirst auch nicht fitter und du wirst auch nicht dünner. Es ist komplett.
Ja, nein,
also erzähl mir bitte, also mir darf kein Arzt mehr sagen, Bewegung ist gesund. Okay, gut. Besser als im Bett liegen, ja, aber dann ist auch egal. Ich wollte es nur allen da draußen sagen, wenn ihr meint, spazieren gehen wäre eine sportliche Betätigung oder mit dem Hund spazieren gehen, vergesst es.
Dass du
waren das drei Worte? Vergesst es? Vergesst es.
Ja, du kannst klatschen dabei, ne? So, vergesst es. Das, finde ich, klappt immer. Ist eigentlich ein Wort, vergesst es. Aber dann kannst du das unterteilen. Genau.
Wär übrigens praktisch der Boden, auf dem Boden der Kaffee, der potthässlichen, räudigen Chunkmiles-Kaffeetasse, die wir immer noch nicht in Auftrag gegeben haben. Tut mir leid, dass ich heute so dermaßen drüber bin. Können wir auf dem Boden eigentlich vergesst es zusammenschreiben und dann aber noch mit einem Ausrufezeichen.
Und die Klatscher dazwischen. Ja,
ja, genau.
Zwei Sachen dazu, dass du durch Spazierengehen wenig Gewicht verlierst, hast du mir letztes Mal schon erzählt, als wir beim Griechen gesessen haben. Zweitens.
Das war noch vor Corona.
Zweitens, ich habe letztens einen schönen Instagram-Post dazu gesehen, als es um so hier dieses Trampolinspringen ging und so. Mhm. Weißt du, so, was ja auch durchaus ein Sport ist. Ich will das auch jetzt gar nicht kleinreden. Das ist bestimmt auch gut. Und bei der übernächsten Studie des Monats kram ich auch nochmal die Studie raus, bei der es darum geht, um Seilspringen und die Verbesserung auf die Laufökonomie. Also wirklich ja kein Scheiß.
Ja.
Ja? Das ist durchaus wirklich eine Sache, die ich machen würde, wenn ich ein bisschen Zusatztraining bräuchte zur Verbesserung meiner Laufökonomie, dann würde ich Seilspringen machen oder vielleicht sogar Trampolinspringen.
Und nachdem du ja den Marathon locker unter 2,30 läufst, brauchst du das nicht.
Ja. Und da ging es auf jeden Fall auch war so ein Reel von, weiß ich nicht von wem, sage ich auch nicht, ich will hier keinen reinreiten, und da war die Überschrift auch bei diesem Trampolinspringen, middle-aged man do everything instead of lifting weights, also quasi man sucht immer einen Ausweg an Dingen, zum Beispiel man denkt, spazieren gehen könnte sich irgendwie positiv auswirken, statt einfach mal sinnvollen Gewicht zu heben, und fand ich auch sehr gut, war ein schönes Ding und trifft auch oft genug zu. Ne? Also so Alternativsportarten oder Ideen, wo man sich denkt, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Genau wie in puncto Supplemente. Wir suchen nach dem Fettkiller. Irgendwann wird er kommen. Die Pille, die wir schlucken können, die dazu führt, dass die Energiezufuhr halbiert wird bei der Aufnahme, so ungefähr. Nein, es wird sie nicht geben. Ja, relativ einfach. Sondern manchmal tut es das Gewicht oder auch einfach weniger essen und mehr bewegen, zum Beispiel. Je nachdem. Also für uns beide trifft zu weniger Essen, was natürlich für ansonsten sehr sportliche Leute meistens nicht das Problem ist. Die essen manchmal ja vielleicht sogar auch zu wenig. Auch das kann die Lösung sein. So, Daniel, wir haben eine Menge aufzuarbeiten, du und ich. So zum Beispiel, San Francisco ist gewesen am Wochenende. Hamburg, Ironman war davor das Wochenende.
Und der Giro ist ja auch positiv ausgegangen.
Ist
für einen unserer Experten, den wir zuletzt eingeladen haben. Yeah. Da haben wir noch den Podcast gemacht. Da ging es ja gerade in das Schlusswochenende. Aber Daniel Felipe Martinez oder unter Fachleuten heißt er ja Daniel Udo Martinez, nachdem er Egan Bernal mal zum Giro-Sieg gebrüllt hat oder angefeuert hat, ist tatsächlich Zweiter der Italien-Rundfahrt geworden. Und deswegen ist der Head Coach von Bora Hansgrohe immer noch glücklich. Und am gestrigen Tag hat ja Primoz Roglic die Dauphiné gewonnen. Und insofern, glaube ich, ist es in Raubling und Umgebung ist die Stimmung gerade relativ gut.
Das kann ich auch nur hoffen. Also wäre schön. Ich finde, also jetzt mal ohne Scheiß, jetzt wirklich als Außenstehender, also das ist falsch, wenn ich jetzt sage als Außenstehender, aber ich finde auch diese ganze Red Bull-Geschichte, das finde ich schon sehr beeindruckend, was da passiert. Gestern oder so habe ich irgendwie Transfer-News gelesen, also Rumors, ne, wie man so schön sagt. Und es kann ja durchaus spannende Möglichkeiten eröffnen, die da so stattfinden. Und da, also man kann nur gratulieren.
Ich habe ein bisschen Angst, dass Felix Magath kommt.
Ja. Nee, der hat schon beim HSV unterschrieben. Das ist toll, ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir seitdem, glaube ich, keinen Podcast mehr aufgenommen haben.
Wie daneben du lagst, ja.
Also völlig, ja. Und wie ich all meine fußballerische Kompetenz mal unter Beweis gestellt habe, innerhalb von 48 Stunden, der Podcast war noch nicht raus und ich prophezeit hatte, dass Jonas Bolt es schafft über die Saison hinweg. Ja, und er einfach mal gekündigt wurde. Naja. Was soll ich sagen, ey?
Was ich auch sensationell finde, das vielleicht noch als kleinen Tipp für all die Menschen, die sich für Fußball interessieren, es lief auf N3, glaube ich, am Sonntagabend eine Dokumentation, wo die WM, bei der Deutschland Weltmeister geworden ist, aufgearbeitet wurde. Und als Protagonist dieser Geschichte wurde Benedikt Höwedes genommen. Ja.
Geil, und das war dann gewesen.
War sehr schön. Und da wurde dann auch mal Felix Magath zu Benedikt Höwedes gefragt. Also es muss so in der Mitte sein. Und er wird wirklich gefragt und Felix Magath ringt um Worte, damit er taktisch nichts Falsches sagt. Und also diese Rolle, die Felix Magath während dieser WM als Kritiker von Benedikt Höwedes eingenommen hat, war ja so spektakulär, was ich damals gar nicht mitbekommen habe, dass sich selbst Jogi Löw dazu geäußert hat. Also das fand ich mal wirklich ich fand es wirklich eine schöne Dokumentation, weil die halt ganz viel so behind the scenes gezeigt hat. Ja. Also wer das nochmal aus der Mediathek rauskramt, sollte sich das genauso angucken wie natürlich das PTO. Heißt es so PTO 100 Rennen aus San Francisco, dass ich nämlich in Teil
T100 sagt man jetzt.
T100, okay.
Also ich nicht so ganz verstehe, warum man das PTO aus dem Namen so rauslässt. PTO T100 wäre ein bisschen zu kompliziert gewesen, aber man hätte doch PTO 100 sagen können zum Beispiel.
Aber vielleicht hat man den Titel T100 geschützt und will den verkaufen an irgendjemand anders vielleicht mal.
Ich kenne mich nicht aus.
An Chang Miles oder so. Also dass es irgendwann Chang Miles T100 gibt.
Du hast es nicht gesehen wahrscheinlich das Rennen, ne, am Wochenende.
Doch.
Du hast,
so, ich habe diese Attacken von Rico Bogen gesehen und dass der Zweitplatzierte praktisch, glaube ich, sein letztes Energiegel kurz nach der Ziellinie erbrochen hat. Das fand ich beeindruckend.
Kyle Smith, der die zwei Wochen vorher noch sensationell das Championship-Rennen in Samorin gewonnen hat. In einer unnachahmlichen Art und Weise. Also wirklich herausragend, super in Form. Und also jetzt mal wirklich ehrlich, ich meine, wir haben ja uns schon oft genug über PTO unterhalten und wir haben sicherlich auch nach dem Miami-Rennen, das war ja das Auftaktrennen, wo die Hälfte des Rennens im Dunkeln stattgefunden hat und es für den Zuschauer echt gähnend langweilig gewesen ist teilweise, weil man halt einfach auch nichts gesehen hat. Aber ich fand das jetzt am Wochenende, fand ich schon richtig, richtig cool. Also und auch so, also jetzt natürlich vor allen Dingen das Männerrennen fand ich cool als Zuschauer. Ich meine, jetzt brauchen wir nicht so tun, als wäre das Frauenrennen genauso spannend gewesen. Das war es sicherlich nicht. Aber das Frauenrennen fand ich natürlich aus eigener Sicht nicht spannend, sondern sehr, sehr, sehr erfreulich, ehrlich gesagt. Also wirklich toll. Hat extrem gut getan. Ich weiß nicht, ob man sich das ungefähr vorstellen kann. Nach dem Wochenende vorher in meiner Heimatstadt, was eher geht so, gut erfolgreich war. Und ich fand's cool. Also auch so.
Sauerland ein Triathlon? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, Ironman Sauerland. ist der einzige Ironman mit 3400 Höhenmeter. Geht über einen kahlen Asten oben drüber. Und dann der Winterberg runter. Und Laufstrecke ist rund um Münnesee.
Okay.
Die wird auch, da wird auch geschwommen. Da ist die Wechselzone. In Körbeke ist die Wechselzone. Grüße an Rolf Aldag, die ehemalige Heimat. Heimat vielleicht nicht unbedingt, aber mindestens der ehemalige Wohnort. Ja. War eine schöne Ecke.
Nee, also zurück zu San Francisco. Ich habe Teile des Rennens tatsächlich gesehen.
Tolle Kulisse.
Und ich fand es irgendwie schon irgendwie, also San Francisco lag im Nebel. Und die ja. Golden Gate Bridge auch, so wie man es eigentlich kennt.
Ja.
Aber ich fand diese Laufstrecke total cool, die dann einfach über Schotter gegangen ist und so. Ich gedacht, boah, nächstes Mal noch irgendwie die Radstrecke über Gravel. Im offenen Wasser schwimmen sie ja eh schon. Nee, ich fand das schon also sehr, sehr beeindruckend. Also da muss ich auch sagen, das ist auch eine coole Szenerie für so ein Triathlon. Also das fand ich halt spannend.
Und ich denke immer die ganze Zeit so, man muss das ja auch erstmal hinbekommen. Also klar, der Triathlon findet jedes Jahr statt, ne? So, also es ist ja der Alcatraz-Triathlon, der da auch jedes Jahr zur gleichen Zeit mehr oder weniger stattfindet. Nichtsdestotrotz ist das halt schon nochmal ein anderer Aufwand, wenn du da die ganzen Kameras und Drohnen und was weiß ich was halt hast letztendlich. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass die das da so hinbekommen haben. Echt, also Kompliment für die PTO und für das Rennen. Ich fand es total cool, mir anzuschauen und habe natürlich auch das Männerrennen gesehen. Fand das Wahnsinn, wie groß die Dichte ist an Weltklasse-Leistungen. Also klar, wir haben alle die ersten drei gesehen, ne, weil das natürlich dann so ein fulminantes Sprintfinish gewesen ist. Aber auch wenn man sich alles bis von Platz 4, glaube Magnus Ditlev, bis Platz 10, glaube Peter Hemerick, das ist ja alles so eng zusammen. Auch so Leute, ich meine, das ist dann immer so ein bisschen die Schwierigkeit, so Leistungen, die dann teilweise so untergehen. Aber Rudi van Berg, sensationelle Leistung gebracht zum Beispiel, kommt da als Siebter ins Ziel, hat einen richtig, richtig guten, stabilen Lauf. Dass selbst so Leute wie Sam Long nicht einfach so nach vorne laufen können, so wie sie es in Miami noch gemacht haben, ne? Auch saustark. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass da durchaus auch noch ein paar Kandidaten gefehlt haben, ne? Also so ein, weiß ich nicht, so ein Daniel Backegaard, bei dem man sich auch vorstellen kann, dass der da vorne mitmischt und so. Vielleicht auch ein Alistair Brownlee an einem sehr guten Tag auch noch länger da weiter vorne bleiben kann. Also toll. Also muss ich wirklich sagen. Und was ich auch, also das kann man ja auch nicht hoch genug hängen, aber da so drei Stunden den Kommentaren von Jan Frodeno folgen zu dürfen, ist natürlich auch sensationell. Also ich finde, der ist sehr gewisse Dinge, hat auch viel über Dan gesprochen, hast du gehört wahrscheinlich, und erklärt, wie das so im Training aussieht. Fand ich einen schönen Satz. Wenn ich das so wiedergeben darf, ich meine, die Leute haben es ja gesehen, aber wie er sinngemäß erklärte, dass die Norweger im Triathlon das Marketing der Wissenschaft neu aufgestellt haben. Und er quasi erklärt hat, dass das, was die da machen, machen alle schon seit Jahren. Erzählen es halt nur nicht so gut. Oder haben keinen Bock, es jedem unter die Nase zu binden, dass sie gerade mal eine V2 Max messen können. Applaus. Falls man das nicht sieht, ich stehe gerade beim Applaudieren. Und fand ich cool. Und wie gesagt, und Jan hat das herausragend erklärt. Und irgendwie auch cool, wenn man wenn man überlegen muss in der Kommentatorenrunde, wann es das letzte Mal gegeben hat, dass so drei Leute um so einen Sprintfinish da unterwegs sind und man dann sagen kann, hier, 2008 bei den Olympischen Spielen, da waren wir vier, und das so aus der Ich-Perspektive erzählen kann, ist natürlich sehr cool. Also wirklich, fand ich sackstark. Hat echt viel Spaß gemacht, auch auf der Ebene zuzugucken.
Und also den Lauf bei den Männern geguckt und fand es wirklich beeindruckend und bin da jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen Rico Bogen-Fanboy, also nicht nur wegen Südtirol, aber ich habe ja auch irgendwann mal im Podcast vor gefühlt 10 Jahren dich gefragt, was mit dem los war und warum nicht. Und aber ich fand das ehrlich gesagt richtig cool, wie der dieses Rennen so ein bisschen enthusiasmiert hat, also wie Ivan Spekenbrink sagen würde. Also so nach dem Motto, es war halt nicht irgendein Lauf und dann gibt's irgendwann einen Zielsprint, sondern der hat ja vorher dann schon wirklich Attacken gesetzt, wie ich sie sonst nur vom Radsport kenne. Und natürlich ist es eine andere Art von Geschwindigkeit, aber da einfach mal vor der Wende dann nochmal nach vorne zu ziehen und dann aber wieder rauszunehmen und dann aber wieder anzulaufen und so, das fand ich schon, also ich hätte es dem mega gegönnt. Und cool fand ich dann, dass im Endeffekt derjenige, der in diesem rosa Einteiler nachher gewonnen hat, die ganze Zeit hinten drauf hing. Also so sah es jedenfalls aus.
Ja,
aber schon, sehr wahrscheinlich einfach seinen Rhythmus gelaufen ist und gedacht hat, okay, gut, wenn ich gleichmäßig laufe, komme ich da schon irgendwie wieder ran. Ja. Und also wie gesagt, ich fand, das Laufen von den drei war für mich eine Werbung für diese Sportart dann. Also
Hut ab auch vor Rico, ne? Ich meine, man würde jetzt sagen, dass das das Laufen, also wenn er irgendwo, ist ja immer schwierig bei einem 73-Weltmeister über ein Potenzial oder, also jetzt habe ich extra nicht Schwäche gesagt, zu sprechen, aber ich würde sagen, wenn man irgendwie eines der drei Disziplinen hätte auswählen können, bei der man hätte sagen können, ganz viel Konjunktiv, dass das vielleicht noch nicht seine absolute Stärke ist, dann hätte ich jetzt am ehesten als absoluter Außenstehender, ne, schon gesagt, dass das Laufen vielleicht noch ein kleines bisschen Potenzial hat und wenn er das noch ein bisschen besser machen kann, dass er noch viel stärker wird. Und wow, das hat auf jeden Fall in den letzten Wochen, Monaten ganz offensichtlich sehr gut funktioniert, weil das war absolute Weltklasse. Also da mit Maarten van Reel zu laufen, der ja jetzt auch faszinierend, ich glaube, der hat jetzt 5 oder 6 Mitteldistanzen, also quasi Mitteldistanzen, ist ja offiziell keine Mitteldistanz, aber Mitteldistanzen gemacht, kommt ja von einer kurzen Strecke und hat alle 5 gewonnen. Also er ist noch nie über eine über ein Rennen einer ähnlichen Distanz gestartet, ohne das Rennen zu gewinnen. Das finde ich eine ziemlich gute,
krass, ja,
ziemlich gute Statistik auch, ehrlich gesagt.
Ist ungefähr so wie meine in meiner ersten Saison in der D-Jugend.
Damals,
ich glaube, wir haben alle Spiele verloren.
Mhm.
Und wir haben,
du bist aber trotzdem Torschützenkönig geworden.
In der Mannschaft, ja, weil wir haben, glaube ich, ein Tor geschossen in der Liga oder 2. Ja,
super.
Und ich habe in meinem allerersten D-Jugendspiel, das wir 4-1 verloren haben, tatsächlich das eine Tor geschossen.
Ja, ja, muss und, man, ne, und jetzt mal schön aufhören.
Und jetzt
zu
kann man auch schon aufhören, ja, genau. Also wie gesagt, wir haben ein gutes Jahr gespielt.
Muss man erstmal machen. So, genau. mögen die als erstes die Hand heben, die schon mal in der D-Jugend in der Kreisklasse da hinten in Schwäbisch Gmünd irgendwie auch mal
Weiler, bitte. Haben. Weiler in den Bergen war das. Schwäbisch Gmünd war ja noch gut. Wir haben ja dann gegen Normannia Gmünd, das waren damals die besten Fußballspieler.
Normannia.
Genau, im Pokal gespielt, also weiß ich noch, D-Jugend, also es war mein zweites Spiel. Das erste Spiel, wie gesagt, haben wir 4-1 verloren.
Ja.
Das zweite Spiel war gegen Normannia Gmünd und das haben wir dann, die haben, glaube ich, 18 Klassen über uns gespielt und ich glaube, wir haben das locker 12-0 verloren. Und ich bin auch in der Position dann gewechselt von
Libero
ersten Spiel. Nee, im ersten Spiel war ich Mittelstürmer mit keiner Kopfballqualität, aber immerhin dem Tor.
Ja.
Und gegen Normannia Gmünd habe ich dann, glaube ich, als rechter Verteidiger gespielt, aber der Linksaußen hatte es schwer und ich glaube, ihm hat auch nachher der Spann ein paar Mal wehgetan.
Ja.
Ich weiß gar nicht.
Innerhalb von 2 Minuten aus San Francisco von Rico
Normannia Gmünd
hin zu Normannia Gmünd.
Ja, ja, sensationell.
Die Leute werden sich
bei
erinnern.
Der Gelegenheit, und dann kehren wir auch sofort wieder zurück zum Triathlon, die Deutschland-Tour führt dieses Jahr durch Schwäbisch Gmünd. Der ein oder andere, der diese Stadt kennt, eigentlich nur bekannt durch Mutlangen, was in der Nähe ist. Und da wird dem einen oder anderen eine Friedensbewegung auffallen oder eine Pershing 2 für die Älteren unter uns. Die werden sich dran erinnern. Gut, wir kehren zurück zum San Francisco Triathlon. Aber man muss ja auch sagen, und du möchtest es ja selber nicht so sagen, das ist ja schon auch irre, was innerhalb einer Woche passieren kann, gell? Von einem Disqualified zu Platz 2 und jegliche Zeitverschiebung und jeglicher Jetlag zur Seite gelegt und dann einfach so ein Rennen hinzulegen, ist ja auch nicht so verkehrt, oder?
War der härteste Job für den Coach in dem Falle.
Ich dachte, für den Betreuer.
Auch? Nee, ich wollte, das war auch sehr ironisch gemeint. Cat hat es auch schon irgendwie geschrieben oder so, glaube ich, aber ich habe gesagt, ich schreibe dir auf keinen Fall irgendwas auf, mach einfach das, worauf du Bock hast.
Okay, war echt
Woche.
So?
Ja, ja. Also, das ist halt wirklich eine Nummer. Also natürlich reden wir dann darüber, was man machen könnte, aber meine initiale Nachricht ist gewesen, also vielleicht nochmal für die Geschichte, ne? Am Sonntag war hier Ironman in Hamburg, besser bekannt als der erste Ironman, bei dem Coach Björn mittags um 12 in seinem eigenen Bett liegt, die Jalousien runtermachen musste und vor sich hin sinnieren musste, ob das alles mit diesem Sport noch Sinn macht. So ist es gewesen. Es ist eine wahre Geschichte.
Ich hätte dich ehrlich gesagt mit Mark Matthews in der Kneipe vermutet.
Nein.
Da war es echt nicht
also,
so?
Jetzt mal wirklich ehrlich, aber ich hätte ganz viel Bier trinken können an dem Tag, aber mir war absolut nicht danach. Und das sind dann die Momente, ist kein Scheiß, darf ich kurz einen Blick gewähren, aber da verkrieche ich mich und da braucht man auch nicht mit mir reden an dem Tag und so. Da ist das Wochenende auf jeden Fall gelaufen. Und das kriege ich auch nicht mehr weggebügelt. Also es war auch am Montag noch so und es war auch am Dienstag noch so. Und das war ein sehr schweres Disqualified. Zu Recht war es das. Also das will ich auch nochmal sagen an der Stelle. Ne? Ich werde jetzt hier nicht sagen, dass das unberechtigt war, sondern ist eine klare Regel. Es gab eine Zone, in der man nicht überholen durfte. Und die Geschichte war, der Race Ranger hat kurzzeitig rot angegeben. also ein rotes Licht leuchtete, wo man wusste, okay, man ist jetzt hier innerhalb der 12-Meter-Zone.
Ja.
Und es ist halt rein regeltechnisch, taktisch dann manchmal besser zu signalisieren, dass man das jetzt zum Überholen nutzen will, als einzugestehen, ich bin zu nah dran, weil der Referee dann natürlich sagen wird, naja, Moment, guck mal, du hast vorher gewusst, dass die Farbe leuchtet für 12 bis 14 Meter, als du schon relativ nah dran warst, dann darf man sich nicht wundern, wenn es dann rot wird. Also der Race Ranger funktioniert ja so ein bisschen wie eine Ampel, wenn man so will, ne? Und die Meterabstände sind ja quasi 12 Meter oder weniger, 12 bis 14 Meter, 14 oder mehr Meter. So, und das, was die Referees völlig zu Recht ja auch sagen, ist, man soll sich immer in der Zone aufhalten von 14 Meter oder mehr, damit man gar nicht in die Gefahr läuft, dass man unterhalb von 12 Meter dran ist. So. Das ist aber durchaus atypisch zu dem, wie man sonst hier Triathlon gemacht hat bisher. Es wird jetzt halt einfach ein bisschen deutlicher, ja, dass man immer so an der schmalen Grenze mal darüber, mal weniger darüber, mal absichtlich, mal aus Versehen. Da kann man jetzt Stunden drüber diskutieren und so. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es ist dann ja so, wenn du in diese 12 Meter reinfährst, das darfst du ja machen, sofern du dann klar zum Überholen ansetzt. Ja, also du darfst jetzt natürlich nicht wie in der Formel 1 quasi dich weiß Gott wie ansaugen und dann erst kurz vor Schluss überholen. Aber wenn deine Intention klar erkennbar ist, dass du jetzt schneller bist als der vor dir, deswegen fährst du in die 12 Meter vielleicht kurzzeitig rein, scherst dann aber nach links aus und überholst. So, dann ist das in Ordnung, sag ich mal. Und das war, in der Situation ist genau das passiert. Vor Cat hat's rot geleuchtet und sie dachte sich, oh Gott, jetzt muss ich hier schnell überholen, damit ich keinen Penalty kriege. Hat aber vergessen, dass sie genau da in dieser Non-Overtaking-Zone war. So, und dann ist das halt, das Verrückte ist ja, wenn du in Hamburg dann, du kennst den Weg quasi vom zum Deich dann hin, an dem Deich entlang nach der Tatenberger Schleuse. Also die Tatenberger? Ja, ne?
Ja, ich glaube.
Auf jeden Fall fährst du dann ja quasi rechts ab und wieder rechts und dann bist du ja direkt am Deich. Dann fährst du hinten bis nach Neuengamme und so. Und da habe ich gestanden, hinten an dieser Rechts-Rechts-Kombination quasi. Da ist so eine kleine Brücke und da konntest du gut mit dem Auto ranfahren und konntest dann trotzdem hinten raus nochmal fahren nach, was weiß ich, da Hammerbrook, Bildstedt, keine Ahnung, wie das da heißt. Und das war aber vorher schon. Aber dieses, es braucht keinen Referee in dieser Non-Drafting-Zone, sondern für gewöhnlich ist das so, das gibt es bei vielen Rennen, es gibt es beim Allgäu-Triathlon zum Beispiel auch, es gab es letztes Jahr bei der WM in Nizza auch, dass die einfach eine Zeitmessung haben, zu Beginn und zum Ende. So. Mhm. Und dann wissen die genau, wer wann über diese Zeitmessung drüber gefahren ist und wer in welcher Reihenfolge aus dieser Zone wieder rauskommt. Mhm. So, und dann ist das Prinzip einfach, wenn du halt die Zeitmessung schneller auslöst als der noch vor dir in diese Zeitmessung oder in diese Zeitmesszone reingefahren ist, dann ist relativ klar, was passiert sein muss, nämlich, dass du denjenigen überholt hast. So, und dieser Überholvorgang war schon vorher und ich habe sie gesehen, als sie dann da quasi auf die zweite Runde am Deich gefahren ist und da war alles wieder sortiert. Da kam sie, der Flaschenhalter ist ja abgebrochen quasi oder ist ja komplett, auch ein geiles Ding, wirklich komplett rausgebrochen. Also die Schrauben waren noch befestigt. Das Stück Plastik vom Flaschenhalter war noch da. Und also wirklich abseits dieses Balkens, der noch am Cockpit hang, ist der Flaschenhalter einfach komplett da rausgebrochen, wenn man so will. Also als Ganzes, auch selten gesehen. Und da war alles sortiert, gut verpflegt, gute Gruppe, schon einen ersten kleinen Abstand auf Maya, Nielsen und Jackie Herring zu dem Zeitpunkt. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, hier, so und so, Abstand nach vorne durchgegeben. Und sie hat mich angeguckt und ich habe mich umgedreht und dachte, das Ding ist gewonnen. Und ich war mir hundertprozentig sicher. Und es gibt so Momente im Rennen, wo du das einfach merkst. Und es kommt bei mir, also ich denke das dann nicht fortlaufend, sondern denke so, okay, das ist richtig gut, die gewinnt das. So, dann tue ich natürlich trotzdem noch alles, weil es kann viel passieren. Das ist klar, haben wir gesehen. Aber auch so glaube ich das immer erst, wenn es wirklich auf die letzten Meter beim Laufen und man die Zielgerade überschritten hat und so weiter. Man weiß es nie, aber es gibt ja so ein Gefühl irgendwie.
Ja.
Und das Gefühl hatte ich da. Und ich war mir sicher, das Ding wird auf jeden Fall gewonnen. Und dann dachte ich so, boah, das wird geil. Ich fahre jetzt noch einmal raus nach Bildstedt da hinten oder wo auch immer hin. Gib nochmal die Zeit durch, dann wird der Abstand jetzt größer werden auf Jackie. Das war wichtig, weil klar war, die kann auf jeden Fall flott laufen. Und dann begebe ich mich gleich an die Laufstrecke und Marc war ja quasi schon da und dann machen wir da noch einen richtig guten Support, aber wenn sie da so mit 5-6 Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke geht, dann zündet das richtig so, dann dann ist das eine sichere Bank, so. Mhm. Naja, und dann bin ich zurückgelaufen zum Auto und dann hat es 2 Minuten gedauert und hat Marc angerufen und hat gesagt, das Rennen ist vorbei. Und da war ich schon wieder quasi, war ich schon auf dem Weg, habe mich wieder umgedreht, habe mich an den gleichen Punkt gestellt, weil ich gedacht habe, naja gut, wenn sie das jetzt auch jetzt weiß, dann kommt sie da ja vielleicht wieder hin, weil sie mich da eben gesehen hat, in der Hoffnung, dass ich sie noch mitnehmen kann, weil du bist natürlich da am Arsch der Heide, ne? Wenn du da erst reinfahren musst in die Stadt und natürlich nicht über die Rennstrecke fahren kannst, dann bist du mal locker eine Dreiviertelstunde unterwegs und juckelst da durch irgendwie diese Industrievororte.
Ja.
Ja, war unglücklich. Traurige Situation, muss man einfach mal ganz deutlich so sagen, ne? Also das war schon echt sehr, sehr schwierig und das hat mir durchaus sehr zugesetzt und deswegen, oder es ging allen so, also Cat natürlich noch viel mehr, ist klar,
ja,
aber auch Marc und ich, wir waren echt niedergeschlagen und umso mehr ist halt dann so ein San Francisco-Ding irgendwas, was, ja, es tut einfach gut. Also das, also man muss sich das ja auch irgendwie so vorstellen, ich will es jetzt nicht zu, ja, wie sage ich das, zu dramatisch irgendwie darstellen, aber man arbeitet auf solche Dinge ja hin, wochenlang und sehr intensiv und so. Und das Brutale am Sport ist ja nun mal, es gibt nur schwarz oder weiß, ne? Entweder gibt es ein gutes Ergebnis oder es gibt ein Scheißergebnis. Oder, also klar, es gibt auch noch irgendwas dazwischen, aber mit irgendwas dazwischen kann ja nun mal gar keiner was anfangen, ne? Und in dem Falle war jetzt halt das Ergebnis, naja, man kommt halt nicht mal an. Also man steht halt mit absolut leeren Händen da. Und man muss dann auch nicht überlegen, was wäre, wenn und hätte, würde sein können und hast du nicht gesehen und so. Und das ist dann wahnsinnig hässlich einfach so. Und es tut einfach, also es bereitet mir körperliche Schmerzen in solchen Situationen. Und das ist auch durchaus das, was ich an solchen Situationen wirklich immer wieder wahnsinnig anstrengend auch finde, will ich ehrlich sagen. So. Und es gibt natürlich die guten Momente, ist keine Frage, ne? Also es gibt dann jetzt sowas wie, gut, San Francisco war ich jetzt selber nicht dabei, leider, aber. Ja. Weiß nicht, wenn ich mich an Nizza letztes Jahr erinnere, das beflügelt für Wochen. Also das ist wirklich so, da fahre ich nach Hause, bin grundzufrieden und bis sich dieser Status einstellt, muss sehr viel passieren. Also das, da gibt es wenige lichte Momente in einem Jahr, in denen ich sagen kann, okay, jetzt bin ich wirklich mal zufrieden, auch so mit der Saison und dem Jahr und so weiter und so fort. Naja, und das hat dann ungefähr so lange angehalten, bis Kona war, ne? Dann war ja dann das DNF von Cat. Und ja, und deswegen war dann jetzt dieses, also Hut ab auch vor Marc,
ja,
der Rennplan mit San Francisco, der Platz war besorgt, da waren wir noch nicht wieder am Hotel. Das war auch ehrlich gesagt ziemlich geil.
Ich meine, die vergeben doch relativ früh die Leute, die starten und dann vergeben sie doch Wildcards.
Ja, ich weiß.
So habe ich das mal gelernt.
Ja, ja, genau. Ich kann dir auch ehrlich, und da, also tut mir leid, wenn das irgendwie, wenn da, also da hat keiner jetzt einen Platz für verloren, soweit ich weiß. Nee,
das glaube ich auch nicht, ja.
Ne? Also das will ich ganz gesichert sagen. Das ist dann nicht so, dass dann irgendwann eine Diva kommen kann und sagen kann, hier, ich habe es mir doch nochmal anders überlegt und so, streicht bitte irgendwen raus, so läuft das nicht, ne? Aber ja, es war jetzt sicherlich auch nicht selbstverständlich, dass man dann nochmal reinkommt. Also um das klarzustellen, das kann bei keinem anderen Rennen funktionieren. Ne? Das ist ja das Prinzip bei großen Rennen, jetzt bei Ironman zum Beispiel, dass du dich teilweise meldest und das machst du nur als Ersatzrennen, falls bei dem anderen irgendwas schief geht. Ja? Mhm. Und auch das ist ja so, naja, das, also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie man das macht. Macht man das hin und wieder mal? Ja.
Ja.
Oder meldest du dich pauschal einfach für jedes Rennen, blockierst einen Platz und kommst dann aber nicht und sagst vielleicht noch nicht mal Bescheid, dass du nicht kommst und sowas. Ne? Sowas gibt's natürlich auch und da hat Ironman durchaus auch irgendwie in den letzten Monaten und Jahren immer wieder irgendwie gegengearbeitet, dass sowas nicht mehr so häufig vorkommt. Mhm. Aber klar, ich meine, Cat war jetzt auch, ohne dass ich das jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich das gerade bekannt gebe, aber war auch für Vitoria gemeldet hier für das Rennen in Spanien, was jetzt in 5 Wochen stattfindet, 4,5 Wochen stattfindet. Also ist auch wieder ein Ironman-Rennen. Weil klar war, wenn in Hamburg was passiert, dann ist man für Vitoria gemeldet.
Mhm.
und ist dann auf der sicheren Seite, weil du weißt halt bei diesem Pro-Series-Rennen nicht, ob nicht die Plätze irgendwann weg sind. Ne? Sie hätte aber garantiert, wenn jetzt Hamburg geklappt hätte, dass eines der ersten Dinge, die sie am nächsten Tag gemacht hätte, wäre, sich abzumelden, um irgendjemand anders auf der Warteliste die Möglichkeit zu geben, reinzukommen. Das war ja bei San Francisco auch so, dass sie das eigentlich sehr frühzeitig abgesagt hat, weil sie jemandem anderen die Möglichkeit geben wollte, diese Wildcard zu bekommen. So, und am Ende kam es dann anders, als man denkt und so. Und genau, also von daher glaube ich alles fein hat dann einfach wahnsinnig gut getan, weil es auch ein überragendes Rennen war. Also ein überragendes Rennen, herausragendes Schwimmen. Hamburg Schwimmen war schon sackstark. Also das macht mich sehr, sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Also da bin ich wirklich schwer angetan, wie das funktioniert. Radfahren San Francisco, wir haben vorher schon uns die Strecke angeguckt und ich habe gesagt, hey, das ist was, das wird dir auf jeden Fall liegen. Und ich habe den passenden Satz gesagt, immer noch eines meiner Lieblingssätze, sage ich wirklich, durchaus relativ häufig. Aber dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, aber du wirst das jetzt gleich ergänzen. Aber sinngemäß, wenn es dir wehtut, ne, da die Strecke zu fahren, die Anstiege und so weiter, dann wird es den anderen mindestens noch genauso viel wehtun. Und das habe ich genauso wortwörtlich vorher gesagt. Ich habe gesagt, lass mal Taylor ausklammern, weil die ist eine andere Liga. Das muss man einfach sagen, ne? Aber dann war mir auch klar, dass wenn Cat einen normalen Tag hat, dann ist das eine Strecke, die zum einen relativ unrhythmisch ist, dann ist sie technisch auch noch ein bisschen anspruchsvoller als ein normaler Kurs. Und das war klar, okay, wenn das für sie anstrengend wird, weil wir vorher darüber gesprochen haben, mit welcher Leistung man die Anstiege fährt und überhaupt und so weiter und so fort, dann war klar, dann wird das den anderen mindestens genauso wehtun, wenn nicht noch mehr. Und so war es dann ja auch, ne? Also es hat ja dann sich super ausgespielt, dass sie da zwar Zeit verloren hat, wie gesagt, auf Taylor, anderes Level. Also das muss man sich auch echt mal überlegen. Cat fährt da 270 Watt Normalized Power. Das schon, auf jeden Fall die beste Radleistung nominell, sage ich mal, die ich von einer Frau, die ich coachen durfte, jemals gesehen habe auf der Mitteldistanz. Also schon wirklich, wirklich stark. Und Taylor gibt ihr 4 Minuten 45 oder was, so um den Dreh. Also kann man sich ungefähr überlegen, das ist dann irgendwas Richtung 290, vielleicht steht da schon, also da steht natürlich sehr häufig die 300 vor der vorm Komma. Aber das ist ja bei Cat auch so, wie gesagt, Normalized Power an der Stelle, aber das ist schon, das sind, ich hätte jetzt bald gesagt, Männerleistung, ne? Also nicht Männer-Profifeld, aber ich bin mir sehr sicher, also sieht man ja auch anhand der Zeiten, da kommt man so an die eher langsameren im Männerfeld schon so, ich will nicht sagen ran, ne? Da sind wir schon noch ein gutes Stückchen von entfernt, aber das ist schon einfach richtig, richtig stark. So, das muss man wirklich sagen. Und es hat mich sehr gefreut, dass das dann auch in allen Disziplinen so hervorragend geklappt hat. Also beim Laufen dann ja auch, ne? Das war auch super, super stark, sehr stabiler Lauf, was ja auch alles andere als einfach ist, wenn du eine Laura Philipp im Nacken hast zum Beispiel, ne? Also das muss man dann halt auch erstmal machen, dass man da irgendwie gut läuft. Genau. Also ich habe nur mal einfach gerade, weil ich es parallel geschaut habe, aber Taylor Nipp fährt halt auf jeden Fall schneller als Bradley Weiss, David McNamee, Jason West. Und auch nur 20 Sekunden langsamer als Rafi Gomez. Also nur, dass man mal so eine Relation hat. Die jetzt mit Sicherheit, ne, kein Blaming hier, einen schlechten Tag hatten und so weiter und so fort, um Gottes Willen. Also jetzt bitte nicht überbewerten, aber ich will nur, dass man eine ungefähre Relation hat. Also die Radzeit von Taylor ist halt die 17. beste Radzeit im Männerrennen gewesen. So, und das sind die durchaus ja 20, vielleicht jetzt nicht die allerbesten, ne? Wie gesagt, der eine oder andere fehlte wegen mir, aber das ist ja schon mal ein erlesener Kreis an männlicher Profis, die da unterwegs sind. So, und das finde ich ist dann schon stark. Und wie gesagt, beim Laufen auch super stabil, ist ja, ich will nicht sagen, eigentlich die beste Laufzeit gelaufen, ist nicht richtig, weil Tamara Jewett irgendwie noch eine halbe Minute schneller war. Aber die hat da mit dem Rennausgang zu der Zeit schon gar nichts mehr zu tun, also zumindest jetzt nicht mit ganz vorne und so, deswegen für das, was da vorne ist, ne, also irgendwie flotter gelaufen als Taylor, die super stabil war, also es war Wahnsinn und auch so dann ein Stück weit schneller gelaufen als eine Ashley Gentle und sowas halt, cool, sehr, sehr, sehr zufriedenstellend und ich sag mal so, was glaube ich ein total gutes Mitbringsel ist aus San Francisco, ist auch, wenn man eine kleine Brücke schlagen will zu einer Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza, dann kann man die schlagen im Sinne von, es ist ein technisch anspruchsvoller Radkurs, Nizza ist nicht in der Hinsicht unrhythmisch, aber zumindest an einigen Stellen unrhythmisch.
Du meinst, dass die Leistungsabgaben unterschiedlich sind, oder?
Ja, also im Sinne von...
Also weil man ja viel mehr pacen muss, wenn man berghoch fährt und berg runter, wo man dann vielleicht...
Genau, und du hast auch in Nizza, also gerade so die, bis du zum ersten großen Anstieg kommst, also das, was wir alle kennen quasi, was wir als besonderen Anstieg in Nizza bezeichnen, ist es halt so ein ruppiges Auf und Ab durch... durch da die, ja, diese französischen, wie sage ich das, Vororte, wenn man so will, ne? So dieses Vorgebirgsgebiet, mehr oder weniger, wo du da durchfährst. Also es geht immer noch durch Dörfer durch und es geht ein bisschen hoch und runter und du hast mäßig gute Straßen und so weiter.
Genau, der Asphalt, und das meine ich, der Asphalt mit, rollt nicht, ja.
Absolut nicht, ne? Und das meine ich mit unrhythmisch. Also es ist nicht so, ja. Du fährst los, machst einen Kopf runter und fährst dann 180 Kilometer Aero-Position, so wie in Texas, ne? Das ist nicht unrhythmisch. Da hast du nur Gegenwind und Rückenwind, so als Unterscheidung. Sehr banal. Und das ist in Nizza halt ein bisschen anders. Und gerade so dieses Wechselnde und immer wieder auch sich zu fokussieren und immer wieder auch den Schwung mitzunehmen und so weiter und sich selber auch zu motivieren, das hat in San Francisco super funktioniert. Und das auch, und auch das wird in Nizza passieren, das auch auf eigene Kappe. Ne? Also sie ist ja das ein Großteil des Rennens alleine gefahren, wie alle anderen mehr oder weniger auch. Und das ist ja auch das, was in Nizza in etwa passiert. Also du hast ja dann durchaus eine sehr, sehr andere Renndynamik, als man das normalerweise von so Ironman-Rennen gewohnt ist. Ne? Normalerweise begibt sich oder bewegt sich das ja so in, naja, dann gibt es ja irgendwelche Gruppen, vielleicht ist mal jemand alleine unterwegs, aber das ist ja eine eher schleppendere Renndynamik. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass da minütlich was passiert. Aber in Nizza, wenn wir das aus dem letzten Jahr zum Beispiel sehen, da war das ja in etwa ähnlich. Da hast du zwischenzeitlich, ich meine, Leute vorweg gehabt, wo du gesagt hast, okay, natürlich ist ein Sam Laidlaw da, keine Frage, aber was macht ein Clément Mignon da zum Beispiel so weit vorne? Und man hat am Ende festgestellt, okay, der gehörte da auch gar nicht hin. Also zumindest nicht an dem Tag, ne? Der ist dann durchaus weit zurückgefallen und gleichzeitig hast du Leute relativ weit hinten gehabt nach dem Schwimmen, die aber dann einen guten Schritt nach vorne gemacht haben und da durchs Feld durchgeflügt sind, weil die ihre Radleistung nochmal ganz anders ausspielen konnten und so weiter und so fort. Und das ist cool und ich habe massiven Bock auf diese Ironman WM in Nizza, muss ich sagen. Also das wird ganz hervorragend. Ich kann es ja, also ich weiß, es ist immer ein bisschen unpopuläre Meinung, aber ich finde es mindestens genauso geil wie Kona, weil ich einfach das von der Renndynamik nochmal bedeutend viel interessanter finde, als Kona sein könnte. Also nicht, dass es nicht auch sehr interessant ist, keine Frage, aber ich finde, Nizza ist nochmal geeignet für mehr Überraschungen und so. Und cool. Schauen wir mal, was das gibt. Bin ich sehr gespannt. Freue ich mich in jedem Falle sehr drauf. Und wie gesagt, so San Francisco hat die Freude auf jeden Fall nicht kleiner gemacht, sondern war eher so ein Punkt, wo ich dachte, cool, das ist ja auch ein ganz guter Gradmesser, auch wenn man jetzt, klar, man muss natürlich überlegen, ich meine, wir haben jetzt einen vermeintlichen Neuankömmling auf der Startliste in Nizza, aller Voraussicht nach, ne? Aber Lucy Charles hat ja gesagt, dass sie jetzt auch kommt, was ja durchaus die Dynamik nochmal ein bisschen durcheinander bringt, vor allen Dingen von Anfang an quasi. Jetzt muss sie nochmal eben validieren, aber das wird kein Problem sein. Genau, und dann hast du natürlich noch eine Anne Haug, die auch fehlt, die jetzt in San Francisco leider nicht dabei sein konnte. Die man natürlich in jedem Fall auch mit einbeziehen muss. Dann hast du eine Daniela Rief, die man auf jeden Fall noch mit einbeziehen muss. Also klar, das Starterfeld ist ein ganz anderes, ne, in dem Falle, aber oder was heißt ein ganz anderes, aber ein durchaus unterschiedliches. Nichtsdestotrotz ist sowas ja immer, ne, irgendwie sehr gute Rennen abliefern und mal so richtig eine Performance abzuliefern, wo du sagen kannst, da passte 100% quasi alles. Außer vielleicht Kette verlieren am Anfang vom Radfahren und so, aber sind wir ehrlich, wenn das nicht gewesen wäre, mei, dann verlierst du vielleicht auf Taylor eine halbe Minute weniger, macht aber mit dem Rennausgang nichts. Ne? Also Taylor gewinnt das einfach schon in einer unglaublich souveränen Art und Weise, finde ich. Das ist absoluter Wahnsinn. Finde ich sehr schwer beeindruckend. Und sagt dann am Ende im Zielinterview, wird ja auch gecoacht von Dan Lorang, hat sie ja irgendwie gesagt, sie sich total gefreut hat, dass das hier auf dieser Strecke jetzt irgendwie eigentlich noch viel besser ging, weil Dan habe ihr erklärt, dass man beim Bergrunterfahren immer vor den Kurven bremst und nicht in den Kurven. Und das hatte sie auf ihre unnachahmliche Art und Weise gesagt. Also so dieses, dieses jugendlich Naive, was sie ja auch so wahnsinnig sympathisch macht, wie ich finde. Ist genau wie beim letzten Mal, hat sie ja irgendwie, ich glaube, das war ja nach Miami, Miami war sie nicht, sondern nach Oceanside war es, glaube ich, wo sie gesagt hat, dass sie noch so halb unzufrieden ist mit ihrer Leistung und dass da noch so viel zu verbessern gibt und so weiter, wo sie, keine Ahnung, mit 8 Minuten Vorsprung die Mitteldistanz gewinnt oder sowas in der Art. Also ja, spannend. Gut, dass die in Nizza nicht am Start. Nein, aber also wirklich war ein schönes Interview. Musste ich schmunzeln, weil das einfach so, das war süß. Also auf wie gesagt, auf die besondere Art und Weise und nicht auszumalen, ja, was da noch an Potenzial hinterhängt. Meine Güte, ey, wenn die auch noch ein bisschen besser Rad fährt, dann ja, Wahnsinn. Finde ich.
Du meinst, wenn sie anders bremst?
Ja, war wirklich schön. Da bremst man immer vor den Kurven, hat er mir erklärt. Das wusste ich gar nicht. So, also wirklich cool, ja.
Zwei Sachen interessieren mich noch. Einmal zurück zu Hamburg. Diese Geschichte lässt mich, also klar, regelverletzt ist ja schön und gut, aber ist das für den Sportler in dem Moment, wo er vielleicht in diesem Eifer des Gefechts ist, was ja durchaus ein sehr strapazierfähiger Ausdruck ist, mit hier darf ich nicht überholen, und ich meine, du überholst ja nicht mal einen direkten Kontrahenten, also ich glaube, sie hat nicht die vor ihr liegende überholt, sondern einen Mann oder sowas. Also muss man da nicht auch aufpassen, dass dieses Regelwerk irgendwann zu unübersichtlich wird oder dass es beispielsweise auch von Rennen zu Rennen unterschiedlich ist, je nachdem, welcher nationale Verband da gerade wiederum die Regeln macht. Also kann sowas nicht auch in Zukunft irgendwie
ein
bisschen
du
besser?
Man muss erstmal dazu sagen, sie hat Els Visser überholt und nicht irgendwen. Also schon die direkte Konkurrenz. Das war ja die, wo die Lampe rot geleuchtet hat. Ne? Es hat ja kein Age Grouper irgendwie den Race Ranger am Start. Und man muss auch sagen, also ich kann jetzt nur für den Fall sprechen, bevor wir jetzt so eine Grundsatzdiskussion natürlich auch irgendwie zu Recht darüber starten. Aber das ist halt vorher im Briefing alles sehr klar besprochen worden. Ne? Also es war klar, da ist eine Zone, in der darf man nicht überholen. Die Zone kannte sie, weil wir noch am Donnerstag oder Mittwoch, ich glaube es war der Donnerstag, die Strecke da abgefahren sind draußen am Deich und uns die angeguckt haben und klar war, das hier ist die Non-Overtaking-Zone. Und diese Non-Overtaking-Zones, die gibt's ja nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern die sind ja immer dann da, wo es besondere Gefahrenstellen gibt. Mhm. So. Und dann hat das einfach Sicherheitsgründe. Worüber man immer streiten darf, ist natürlich so dieser Aspekt, ist das jetzt für einen Profi genau wie für einen Age-Grouper und so weiter, ne? Weil für den Profi ist das natürlich ein anderes oder vielleicht ein geringeres Sicherheitsrisiko. Aber die sind ja beide zusammen im Feld. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, die einen dürfen überholen, die anderen aber nicht, so nach dem Motto. Du kannst auch nicht zwei Spuren aufmachen und so.
Ja, ich denke mir immer nur, weißt du, wo gibt es im Radsport eine Non-Overtaking-Zone? Ja, entweder ist das Rennen neutralisiert, dann fahren alle nebeneinander. In der Formel 1 gibt es Non-Overtaking, wenn Safety Car draußen ist. Okay, dann darfst du auch nicht überholen. Und das sind so Sachen, und hier bin ich und auf einmal habe ich ein gutes Bein in dem Moment oder fühle mich gut und dann fahre ich in die Non-Over. Also ich versuche jetzt nur Anwalt des Sportlers zu sein. Also mir, wo ich dann irgendwie überlege, das ist so, du machst den Sport auch für Außenstehende nicht besser, ja? Weil die hat keinem in die Fresse gehauen, Entschuldigung, den Ausdruck. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß sinngemäß, was du meinst, ja.
So, und da tue ich mich dann immer schwer und dann frage ich mich so, ja, und nächste Woche gibt es ein Rennen, wo es keine Non-Overtaking-Zone gibt. Und das sind alles so Sachen, wo ich dann als im Triathlon natürlich auch als Laie, natürlich Regeln gehören eingehalten und alles gut. Und wenn da einer verunglückt ist und dass man dann langsam fährt und so, alles fein, ja. Aber bei solchen Sachen finde ich es dann irgendwie schwierig, weil ich glaube, jeder, der, egal auf welchem Niveau, Sport mal gemacht hat, du bist irgendwann so in einer Art Tunnel drin. Das kann manchmal negativ, das kann manchmal positiv sein. Und dann kriegst du verschiedene Sachen nicht mit. Und wir reden ja hier von Hochleistungssportlern, ja. Und sowas passiert dir ja selbst auf dem Fußballplatz oder auf dem Tennisplatz, dass du irgendwie bestimmte Dinge um dich rum nicht wahrnimmst. Und das finde ich das dann manchmal so ein bisschen schwierig. Und diese ganzen, es liegt vielleicht auch daran, dass diese Strafen im Triathlon, sei es jetzt in Kona und so, auch nicht immer so vielleicht so hundertprozentig cool ausgelegt sind, dass sie A, der Athlet nicht versteht, dass er der kommentierende Journalist nicht versteht und der Zuschauer vielleicht schon gar nicht. Also ich glaube, vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass man da vorsichtiger reagiert, wenn sowas passiert.
Also womit du total recht hast, und das ist echt was ich auch manchmal anstrengend finde. Jedes Briefing ist dann schon irgendwie anders. Ja, und das hängt ja auch dann, ich mach's mal banaler, aber wir haben das alle letztes Jahr gehabt in Kona, dass ich erinnere mich an den, ich glaube, es gab ein einminütiges Penalty für Jocelyn da, die ich da zu der Zeit noch gecoacht habe, wegen Littering, weil die Flasche aus dem Flaschenhalter gefallen ist. Und seitdem gibt es ja auch, dass die veränderte Regel, also das muss man ja zugute halten, es ist ja irgendwie ein Learning da im Sinne von, ist das jetzt intentional oder ist das unintentional? Also hast du jetzt bewusst was weggeschmissen in einer Zone, in der Littering strafbar ist, oder hast du einfach eine Flasche verloren? So weit, so gut. Aber worüber halt nur bedingt dann gesprochen wurde, ist halt, dass du von außen an den Verpflegungsstationen halt diese klassischen amerikanischen 0,5 Liter PET-Flaschen bekommst. Und zwar die, die schon beim Angucken so in sich zusammenfallen, wenn die nicht prall gefüllt sind. Weißt du, was ich meine? Also so, ja. Die du ja problemlos mit der Hand klein machst, was man da ja noch macht irgendwie, weil es gibt keinen Pfand und so. Und da muss ich dann sagen, okay, cool, ich verstehe jedes strenge Regelwerk in puncto Littering, und das ist ja eine coole Regel grundsätzlich, dass wir da jetzt nicht mit 2.500 Leuten durch die Gegend fahren und überall unseren Dreck hinschmeißen. Super. Aber tut uns doch bitte den Gefallen, oder den Athleten vor allen Dingen, und nehmt zumindest die Standard-Sportflaschengröße und bietet die an. Also dass wir jetzt dann nicht irgendwann anfangen, liebe Triathleten, zu unterscheiden, welches Aeroflaschensystem da verwendet wird. Das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Aber jeder Triathlet sollte irgendwo einen Flaschenhalter für eine stinknormale Flasche am Rad haben. So, und das muss das Backup sein. Und da darf man auch gerne die billigen Trinkflaschen, die Sporttrinkflaschen nehmen, aber bitte doch die Sporttrinkflaschen. Und jetzt nicht irgendwie eine halbe Liter Flasche, die man dann in ein Trinksystem füllen muss, wo man schon hinterfragen muss, hat denn jeder wirklich überhaupt so ein Trinksystem irgendwie an Bord und kann danach füllen? Und das halt auszusüppeln innerhalb kürzester Zeit von den paar hundert Metern ist jetzt auch dann alleine schon sicherheitstechnisch ja nun wahrlich kein gutes Ding, ne? Weil du fährst einhändig, du hast in der anderen Hand die Buddel, da ist die Sache schon dreimal leichter, wenn man das irgendwie verstauen kann. Und da bin ich total bei dir. Das ist dann teilweise nicht ganz leicht. Naja, auf der anderen Seite muss man aber halt auch dazu sagen, es ist halt eine Draußensportart, die auch immer irgendwie mit anderen Gegebenheiten zu kämpfen hat. Ich fand zum Beispiel die Strecke in Hamburg, jetzt hat man sie ja dieses Jahr geändert nach diesem tragischen Unglück da letztes Jahr. Und ich muss offen gestehen, also jetzt, ich habe null Hintergründe und ich will das überhaupt nicht kritisieren, ne, um Gottes Willen. Das will ich ganz, ganz klar machen. Aber ich bin sie ja dann abgefahren und ich habe mich verfahren beim Abfahren, weil ich quasi den Deich entlang gefahren bin. Also die klassische Hamburger Trainingsstrecke, die man kennt, und du kennst die auch. Man fährt die dann am Deich lang, am Zollenspieker Fährhaus vorbei und so weiter. Und dann kommst du irgendwann an diesen Kreisel, wo du dann rechts ab nach Geesthacht fährst. Wenn du dann oder geradeaus weiter direkt in Sachsenwald fahren kannst und so weiter und so fort. Ne? Also der Kreisel, alle kennen den. Also zumindest alle in Hamburg. Und ich bin dann irgendwann, also ich habe, ne, wie gesagt, habe Cat begleitet, habe nicht unbedingt auf die Strecke, auf die Karte geguckt, weil ja, mei, geht ja am Deich lang. Also da kann ja nicht, und es war dann klar, es geht übers Hinterland zurück. Und ich da habe irgendwie gedacht, naja, das wird da jetzt gleich da hinten irgendwo Richtung Kreisel passieren, dass man dann da zurückfährt. Und dann, wie gesagt, habe ich sie irgendwann links abgebogen, völlig zurecht, weil da ging die Radstrecke lang. Und ich bin irgendwie ein Stück weiter gefahren, war pinkeln und habe mich dann gefragt, wo bleibt die denn jetzt eigentlich? Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, wir sind hier falsch, wir sind zu weit gefahren. Und dann stichst du ja nördlich hoch. Und dann habe ich es nicht so ganz verstanden, warum man dann da den Teil kennt, so dass man da über die Autobahnbrücke drüber fährt. Und dann ist man da in, sorry, wenn ich die Ortsteile da nicht kenne, aber du weißt, was ich meine, da irgendwo in Bild steht oder wo auch immer das ist. Und dann fährt man ja die ganze Zeit da durch diesen Ort durch, bevor man dann irgendwann wieder links abbiegt und wieder quasi den klassischen Deichrückweg fährt, den du kennst. Ne? Also man fährt am Deich eine Runde am Deich lang hin zum Kreisel und dann fährt man durchs Hinterland zurück. Und das alles immer noch da in Neuengamme in dieser ganzen Deichregion. Wie gesagt, da wo jedes Wochenende hunderte Hamburger rumgondeln. So, und warum man da auch, ehrlich gesagt, da die ganze Ortschaft dann wiederum abgesperrt hat, weil du fährst halt dann da diese Hauptstraße, diese, was ist das, die B, keine Ahnung was, oder ist keine B, glaube ich, aber trotzdem ja das Verbindungsstück durch diesen Ortsteil durch, und das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich meine, ich weiß, man muss dann da auf die 180 Kilometer kommen und so, und jetzt will ich auch nicht hier den Klugscheißer machen, ohne eine Ahnung zu haben, was da die Gründe für waren, Aber ich fand es irgendwie kompliziert gemacht. Ich habe so gedacht, boah, für keinen, und da draußen war es dann auch wirklich hässlich, ne? Also das ist dann alles andere als schön. Ich finde bei dem Stück, wenn man sich die Strecke anschaut, ob man jetzt die Reeperbahn fahren muss oder nicht, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, aber ist ja irgendwie witzig. Dann die Hafenstraße zurück, finde ich, ist eine coole Szenerie. Ist ja, also finde ich immer noch als jemand, der das ja jeden Tag fahren könnte, aber ich finde es immer noch irgendwie ein beeindruckendes Stück Strecke. So, ist immer noch so, dass man da rumfährt und sich denkt, cool, das ist hier alles irgendwie gar nicht so schlecht mit diesem Hafen und so. Und dann kommt ja dieses hässliche Stück, wo du dann da, du kannst ja jetzt nicht den gleichen Weg fahren, die der Radfahrer fahren würde. Da Spiegelhaus vorbei, schön über den Radweg gondeln und so weiter, bis du dann hinten an der Tatenberger Schleuse rauskommst. Das geht ja nicht. Und dann der nächste Teil ist dann ja schon da durch die Industriestraßen durch. Und das ist schon unangenehm, ne? Da den Dingsbums-Ausschläger zu fahren und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Egal. Aber wenn du dann einmal am Deich bist, kann es ja eigentlich cool sein. Aber das war dann auch so, da braucht es dann nochmal die Extra-Runde und die Extra-Runde. Und ich kann da schon, also durchaus die Kritik an der Strecke ein Stück weit verstehen. Ja, hab zugegeben, ehrlich gesagt, nochmal so mit einem, mit so einem Seufzer an die Strecke 2018 gedacht, ne? Weil da spricht heute keiner mehr drüber. Und das ist natürlich auch Teil des Problems, dass da die Erstausgabe vom Ironman in Hamburg war ja dieses wunderbare Stück unten durchs alte Land, also Buchholz in der Nordheide dann, wo es ja auch richtig Höhenmeter hatte. Also jetzt die Strecke hatte 300 Höhenmeter, ne? Ja. Und die möchte ich ehrlich gesagt schon ganz vorsichtig bezweifeln, ob das wirklich 300 Höhenmeter waren, weil also die größten Anstiege waren da hier, ist die Ludwig-Erhard-Straße hoch quasi. Ne?
Und die Reeperbahn steigt leicht an.
So genau, und dann die Reeperbahn hoch, quasi Reeperbahn hoch nach Altona, wenn du so willst, da ne zum Altona-Balkon und so. Das sind jeweils dann, keine Ahnung, 30 Höhenmeter, hätte ich jetzt grob geschätzt, weiß ich nicht. Aber
zusammen glaube ich, aber mir auch nicht. Ja. Also ich wollte auch gerade sagen, 300
Höhenmeter ist echt schwierig. Und da die 300 herkommen, weiß ich nicht so ganz, ehrlich gesagt, aber ist auch egal. Fakt ist, es waren quasi keine, so muss man es ja sagen. Und bei der Erstausgabe waren es ja durchaus so, also ich glaube angegeben waren damals 2,4, 2,5. Es ist ja dann immer nicht ganz präzise, aber ich hätte jetzt gesagt, so Richtung 1800, 2000 Höhenmeter sind es vermutlich, oder also ohne es jetzt ganz genau irgendwie auswendig gelernt zu haben, aber sind es ja gewesen. Und es war eine wunderbare Strecke, die war wunderschön.
War auch ein bisschen Cyclassic-Strecke, gell?
Ja, oder klar. Nicht?
Also das, so Richtung.
Es ist ja dann das Problem, so, ne? Dass die Niedersachsen völlig zu Recht gesagt haben, Alter, wir müssen hier zwei Wochenenden in Folge unsere Straßen sperren für nix. Ne? Und ich kann es voll nachvollziehen. Und das ist, finde ich, irgendwie auch so ein Punkt, den müssen wir uns als Leute in dieser Sportart immer auch so ein Stück weit vor Augen halten. Es ist nicht ganz so leicht. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe mit San Francisco. Ich meine, da werden signifikante Teile San Franciscos in Beschlag genommen. Und das ist jetzt schon keine, das ist jetzt keine Provinzstadt. Ne? Da gibt es auch andere Sachen, die da ablaufen und so, jedes Wochenende. Und das finde ich cool, wenn man das irgendwie hinbekommt. Und das finde ich, in Hamburg den Ironman zu machen, darf man drüber streiten. Ich persönlich finde es natürlich cool, natürlich. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, puh, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und ist in der Relation natürlich auch was anderes, als jetzt zu sagen, wir veranstalten hier einen Marathon mit, keine Ahnung, was weiß ich, 40.000 Teilnehmern und nicht 2.500 und so. Auch das kann ich verstehen. Wie gesagt, also ja, jetzt sind wir abgewichen, ne? Wir waren beim Regelwerk und ich wollte auf die unterschiedlichen Gegebenheiten eingehen und am Ende will ich sagen, dass da gewisse Streckenabschnitte waren, die Fächer einfach die Nerven. Gleichzeitig, klar, geht's in Hamburg nicht anders. Du musst irgendwie auf Kilometer kommen und das klappt natürlich nur, wenn du dann da hinten raus Richtung Geesthacht quasi am Deich langfährst. Aber auch der Sachsenwald, ich meine nur jetzt für jeden, der draußen mal Rad fährt, das ist eine wunderschöne Strecke. Da könnte man so viele tolle Sachen machen. Klar, völlig zu Recht, wenn ich mir das alles viel zu einfach vorstelle, ne? Und das halt so nicht funktioniert. Aber da draußen denke ich immer wieder, wow, das ist echt toll da zu fahren, es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist schön abwechslungsreich, schön hügelig und so weiter. Da kommen dann ja auch ein paar Höhenmeter, da ist es ein bisschen selektiv und so, ne? Und hätte ich natürlich schön gefunden. Aber wie gesagt, du kannst natürlich auch voll verstehen, wenn der Veranstalter sagt, wir müssen hier einzig und allein im Hamburger Gebiet bleiben, also im Bundesland Hamburg, wenn man so will, und können da jetzt nicht Schleswig-Holstein für vereinnahmen oder nochmal Niedersachsen.
Cool wäre, die starten in Teufelsbrück, schwimmen Zickzackkurs die Elbe. Kommen drüben raus, irgendwie so ungefähr bei Airbus, gehen da auf die Fahrräder und fahren dann rein und laufen den Marathon in der Stadt. Ja. Das wäre halt richtig geil, aber gut.
Ja, das machen wir, glaube ich, schon.
Das machen wir dann, wenn wir den Chunk Miles Ironman machen im Jahr 2150.
Das ist eines der Geschichten, jetzt mal wirklich ehrlich, die ich niemals machen würde, ist sowas zu veranstalten. Wie viel Elend ich da schon gesehen habe, wie viel Stürze, wie viel, um Gottes Willen, denken wir nur an letztes Jahr Hamburg, wie viele katastrophale Unfälle und so weiter. Und das ist, um jetzt vielleicht auch die letzte Illusion zu nehmen, dass es das irgendwann geben wird, aber das mit Trainingslager, denke ich, das ähnlich. Also da ziehe ich auch immer den Hut vor sämtlichen Organisatoren wie Hannes Hawaii Tours. Das ist auch alles eine mutige Geschichte. Weil es passiert dann ja doch immer wieder was und das ist ja unvermeidlich, ne? Und das ist sowas, oh, weiß ich nicht, das, da ziehe ich den Hut vor und denke aber gleichzeitig gut, dass das nicht mein, dass nicht das mein Geschäftsmodell ist in irgendeiner Form. Finde ich ganz okay. Trotzdem ist es natürlich toll, wenn es genügend andere gibt, die das machen.
So, ja. Wir switchen jetzt einmal noch zu San Francisco. Und meine Frage, man macht sich ja vor so Auslandseinsätzen, die nicht auf dem gleichen Kontinent stattfinden.
Ja.
Megagedanken mit Anreise, mit Anpassung und was weiß ich. San Francisco war ja auch noch das Wasser extrem kalt und solche Geschichten und Jetlag und wie komme ich an und Energieversorgung und Material, bla bla blub so. Und jetzt entscheidet Kat zusammen mit ihrem Ehemann und leichter Beteiligung von dir am Sonntag. Oh, ich starte mal 6 Tage später. Das war ja nicht mal eine Woche später, weil es war ja an einem Samstag. Ich starte 6 Tage später in Nordamerika. Es widerspricht ja im Endeffekt allem, oder?
Ja, aber
was wir sonst so lernen und worüber wir uns Gedanken machen.
Aber das ist ja das.
Erklär mir, warum das keine negativen Einflüsse hat.
Okay, also ich mach mal jetzt den provokanten. Wir müssen manchmal auch nicht so viel Geschiss darum machen.
Ja.
Wir müssen manchmal auch einfach mal machen. Und bedenken in dem Falle, das geht ja vielen so. Also aus dem Starterfeld kommt mindestens die Hälfte, wenn nicht wahrscheinlich 2/3, aus einer signifikant sehr unterschiedlichen Zeitzone als Beispiel. Mhm. Also klar, es gibt ein paar, die kommen irgendwie aus Kanada und wegen mir, also oder aus Nordamerika. Aber selbst die können ja teilweise auch 3-4 Stunden Zeitverschiebung haben. Das ist also jetzt auch nicht immer ganz leicht. Und man darf da manchmal, also zumindest mal in puncto Jetlag, sage ich jetzt mal, Hitze ist ein anderes Thema, weil da wird es irgendwann körperlich gefährlich. Ne? Das hat dann, finde ich, eine andere Auswirkung. Aber manchmal darf man da jetzt in puncto Schlaf und Co. auch nicht zu viel Geschiss drum machen. Meine Güte, das ist dann auch irgendwas mal, was deswegen ja auch das, also es gibt natürlich ein gewisses Rahmenprogramm, ja. Nach der steilen These kommt auch ein bisschen Erklärung dazu, aber und das Rahmenprogramm sieht natürlich vor, dass man es hinbekommt, von quasi Sonntagmittag an, da wo klar ist, Hamburg ist jetzt hier vorbei, wir fahren jetzt nach Hause, also gehen jetzt ins Hotel, machen den Start in San Francisco klar und machen da ein Rennen am Samstag. So, und dann gibt es ja gewisse Dinge, die man dann richtig machen sollte. So, Beispiel, wie man den weiteren Tagesverlauf gestaltet.
Ja.
Dann das nächste Beispiel ist, wie der Montagmorgen ist. Das nächste Beispiel ist, wann fliegt man denn? So, erstmal muss man natürlich heimfliegen, weil man hat ja nicht alles dabei. Und dann, wann fliegt man nach San Francisco hin zum Beispiel? Ist ja auch so ein Klassiker. Und Mai, es ist halt schon ein signifikant riesiger Unterschied, ob du halbwegs vernünftig zu einer Tageszeit fliegst, wo du dann irgendwann auch im Flieger schlafen kannst. Ja, weil, also wenn ich Übersee fliege und dafür brauche ich kein Rennen machen, dann finde ich es immer angenehmer, wenn ich hier, gut, wenn ich losfliege, fliege ich ja erstmal innerdeutsch zumeist, ne? Aber dann steigt man irgendwann so um 16, 17 Uhr, 18 Uhr vielleicht in den interkontinentalen Flieger und weiß, ich bin jetzt hier noch 2, 3, vielleicht auch 4 Stunden wach, aber danach kann ich dann auch mal 7 Stunden bestenfalls pennen. So. Mhm. Und wenn du das, also jetzt hier aus dem Nähkästchen gesprochen, aber wenn du dann Business Class fliegst, so wie Cat, dann ist das schon mal alleine ein unglaublicher Benefit, bei dem man einfach leider sagen muss, dass, wenn es denn möglich ist, was natürlich eine große Herausforderung ist, mir völlig klar, aber wenn es denn möglich ist, dann musst du es eigentlich tun. Es ist ein Riesengewinn. Ja, also und das meine ich jetzt, mir ist völlig klar, dass, also jeder kennt den preislichen Unterschied und so weiter und hat vielleicht selber schon mal damit geliebäugelt, dass dann der Trip das Dreifache kostet. Aber man muss einfach ganz deutlich sagen, wenn du die Möglichkeiten hast, ja, dann nutze deinen Vorteil gegebenenfalls, den du da haben kannst, für dich selber. Und das bringt einfach schon mal einen Riesenunterschied. Und das führt ja schon alleine dazu, dass schon mal der erste schwierige Teil, nämlich die lange Reise von, keine Ahnung, jetzt in dem Falle war es ein Direktflug, London, San Francisco, das ist also natürlich cool. Und wenn du auf dem Flug die Hälfte der Zeit mit Schlafen verbringst, ja, dann ist ja die Anreise schon mal okay. Ja, das muss man ja sagen. So, und dann geht es natürlich darum, also jetzt gibt es natürlich noch Randfaktoren, die du richtig machen kannst in puncto Jetlag, wenn es zum Beispiel ums Essen geht, ne, auf dem Flieger. Also wir brauchen jetzt nicht davon zu sprechen, dass man natürlich keinen Alkohol trinkt, ist klar. Also auch schon nicht am Sonntag und auch nicht am Montag. Das ist, denke ich, logisch, glaube ich. Aber auch das Essen irgendwie sinnvoll zu timen, darauf zu achten, dass man irgendwie vollwertig und ausgewogen ist. Auch das zum Beispiel ist durchaus ein Vorteil von der Business Class. Ne? Das muss man einfach sagen, dass du da ja zumindest auch nochmal ein Stück Gemüse bekommst und so weiter. Ne? Und jetzt nicht nur den gerade aufgetauten, also klar, der Rest ist auch aufgetaut, das weiß ich, aber das Essen ist zumindest mal ein kleines bisschen vollwertiger. Du hast auch ein paar mehr Möglichkeiten. Du kannst auch noch ein bisschen besser wählen und so weiter und so fort. Das sind dann schon keine Kleinigkeiten, die man sich da irgendwie zunutze machen kann. Ne? Mhm. Und genau, und dann, ich meine, vor Ort ich finde, das Bewusstmachen ist das Wichtigste. Das Bewusstmachen im Sinne von, ich kann jetzt nicht einfach in den Tag reinleben. Das klappt ja auch nicht, weil ich eben so salopp gesagt habe, ne, dass ich hier geschrieben habe, hey, mach das, womit du dich gut fühlst und was ich da, wir sind dann auf einer Ebene und Cat weiß, was das bedeutet. Das bedeutet natürlich, dass sie trotzdem jeden Tag trainieren geht, aber das halt durchaus auch ein bisschen nach Gefühl steuert und jetzt halt nicht ich aufschreibe, gehe 2,5 Stunden Radfahren, es aber todesnervig gerade ist in der Situation für sie, dass sie weiß, okay, ich muss heute noch 2,5 Stunden Radfahren, ich fühle mich aber richtig beschissen. So, und ich könnte stattdessen jetzt 1 Stunde Mittagsschlaf machen und dann 1 Stunde Radfahren gehen. Ja. Dann habe ich auch trainiert. Und dann geht es mir danach viel, 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 viel besser. Ne? Und das muss einfach, finde ich, also zumindest in einem eingespielten Duo aus Coach und Athlet oder Athlet und Coach, muss das so diese Handlungsfreiheit sein, die man da haben kann. Weil wir wissen genau, wie die Tage vorm Rennen aussehen. Es ist völlig klar, was da gemacht wird. Und wenn ich sage, du hast freie Hand, dann dann weiß sie wieder, wie die Handhabung ist. Und wir haben noch einen, das würde ich noch teilen vielleicht so, das kann, glaube ich, interessant sein, aber wir haben ein schönes Gespräch gehabt, 2 Tage vorm Rennen, hat sie gesagt, dass sie unglaublich schlecht schläft und unglaublich angespannt ist, weil was jetzt natürlich hinzugekommen ist, ist ja durchaus der Druck nach Hamburg. Ne? Also das war ein blöder Fehler, den darf man eigentlich nicht machen. So, also der passiert, das ist total fein, aber eigentlich sollte man den nicht tun. Der hat viel Platzierung gekostet, viel Geld gekostet, wie auch immer man das, viel Punkte gekostet, was auch immer man da alles anbringen will. Das war halt schon ein herbes Ding. So, und das baut natürlich Druck auf. So, und ich finde 2 ganz entscheidende Punkte. Erstens, man darf den Druck nicht vergrößern. Ja, ist ganz entscheidend wichtig, dass man, also es ist mir persönlich immer wichtig, der Athlet weiß gut genug, dass das scheiße war. Das brauche ich nicht noch zu sagen dann, ne? Sondern man kann das, also so geht's mir immer, sachlich ein Stück weit klar machen und sachlich darüber sprechen. Und ansonsten braucht es Zuspruch, so.
Ja.
Weil kann passieren. Und ich habe auch gesagt, hey, ich mache jeden Tag unendlich viele Fehler. Wirklich.
Ja.
Also jede Woche, ich kann die gar nicht zählen. Und da in meinem Leben habe ich schon so viele unendlich dumme Fehler gemacht. Wahnsinn. Und mach du doch auch mal einen, ist doch fein, ist doch in Ordnung, ne? Das kann doch passieren. Und dann gab es das Gespräch, dass sie gesagt hat, dass sie echt angespannt ist und deswegen schlecht schlafen kann und so weiter, weil sie das alles so gut machen will am Samstag, weil sie gesagt hat, ich will das unbedingt gut machen, ich brenne dafür, dass das gut wird und ich habe so richtig Tonus und kann mich deswegen nicht entspannen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist super. Also akzeptiere, dass das so ist. Also denk jetzt, erwarte nicht von dir, dass du das auf die leichte Schulter nimmst, was da letztes Wochenende passiert ist, dass du das einfach quasi rausstreichst aus dem Gedächtnis und dann sagst, Mai, gucken wir mal, was hier am Samstag passiert und wie es so wird und ob's Wetter passt und ob's Wasser nicht vielleicht zu kalt ist und so weiter und so fort. Sondern ist doch toll. Also akzeptiere, dass das so sein darf, dass du richtig, richtig Feuer hast und dass du richtig, richtig brennst. Und da haben wir viel aufgearbeitet. Und das hat super geholfen. Dann war die letzte Nacht in Ordnung. Also die von quasi Donnerstag auf Freitag, also die letzte Nacht, die nicht die Rennnacht ist, So, und wenn du da gut geschlafen hast, ist alles fein. Also, wenn es vorher halbwegs okay ist und in der Nacht gut klappt und das hat dann gut geholfen, glaube ich, dann ist das ganz prima und dann wird das auch was und dann auch nicht so viel Geschiss drum machen. Wie gesagt, es ist, das ist doch die Herausforderung an dieser Sportart, dass immer irgendwas anders ist. Jetzt ist es wasserarschkalt. Ja, gut, dann müssen wir uns passend anziehen und dann müssen wir aber auch an irgendeiner Stelle mal sagen, so, das ist jetzt halt so, schwimmen alle im Gleichen. Ja.
Ja.
Und natürlich ist das Radfahren dann speziell, aber ja, mei, muss jeder durch. Also machen wir das jetzt einfach mal. Und das finde ich ist ganz entscheidend wichtig, dass man alles andere, wenn man auf jedes Ding perfekt vorbereitet sein möchte, macht man immer diesen großen Fehler des Strebens nach Perfektion, was am Ende des Tages nicht funktionieren kann. Wenn du erwartest, dass du ein Rennen machst in Kona, in San Francisco, in wo auch immer, und du erwartest, dass du vorher perfekt geschlafen hast eine Woche lang. Es wird nicht passieren. Also von daher braucht es den Plan B, der dafür sorgt, wie du mit der Situation zurechtkommst, dass du eben nicht gut geschlafen hast. Und wie du das akzeptieren kannst, dass du jetzt eben nicht vermeintlich perfekt vorbereitet in dieses Rennen gehst. Und so ist es immer. Und das Rennen wird auch nie perfekt laufen. Ist auch ganz klar.
Ja.
Das Cats Rennen am Wochenende war quasi perfekt. Aber Kette abspringen muss nicht sein. So, jetzt liegt es an dir in der Situation zu sagen, okay, das Rennen ist nicht perfekt, die Kette ist verloren, das kann jetzt nicht mehr perfekt werden, also kannst du eigentlich aufhören. Wenn du das Streben nach Perfektion ausleben willst, dann musst du da anhalten und sagen, okay, ich habe einen Defekt, ist ein einfaches, ne? Zu sagen, hier ging nichts mehr. Also, ich übertreibe jetzt, aber hätte man ja sagen können. So, nein, das geht dann weiter. Und dann kann man immer noch dafür sorgen, dass es ein sehr, sehr gutes Rennen wird. Und da, das finde ich einfach sehr gut gemacht von ihr. Und das hat sie in Hamburg eigentlich auch schon bewiesen. Ne? Flaschenhalter bricht ab, Verpflegung verloren. Und wir als Außenstehende, Marc und ich, sind dann entspannt, weil wir sagen, hey, auf die Situation ist die vorbereitet. Die ist klug genug, um sich Gels zu schnappen von außen. Die ist klug genug, um sich selber zu versorgen. Die weiß ganz genau, was dann passiert. Und die wird es auf jeden Fall auch schaffen, sich in der entscheidenden Situation auch mental wieder auf das zu fokussieren, was jetzt gleich wichtig ist. Also verpflegen, trotzdem natürlich irgendwie links und rechts feste drücken und so weiter und so fort. Und dann ist prima. Und das ist einfach ist sehr gut gemacht. Und umso mehr freut es mich dann, wenn sowas dann irgendwie belohnt wird, auch wie jetzt am Wochenende.
Das finde ich so witzig. Also cool, dass du das sagst, weil es war ja am vergangenen Wochenende, sondern ich glaube am Hamburg-Wochenende war ich auch Unbound, dieses Gravel-Rennen in den USA.
Ja. Brandon Wells.
Und da kommen ja auch immer diese heroischen Geschichten, und trotz Defekt gewonnen und so. Ja. Und wenn du mit Fahrern redest, die da mitgefahren sind, die sagen, wenn ich einen Defekt habe, dann läuft ja alles super. Ich glaube, Brandon hatte, ich glaube, auf den ersten 100 Kilometern noch so viele so Reifendefekte, dass du im Endeffekt bei bestimmten Sachen Dinge einfach mit einpreist. Das klingt zwar immer so cool, oh, der kam nach Defekt nochmal zurück. Ja, schön und gut, aber beim Graveln ist es halt, da passiert dir das halt, dass du Defekt hast. Ich meine, die fahren 300 Kilometer, die sind den ganzen Tag unterwegs so. Und die haben scheiß Straßen und die knattern halt auch mal mit einer 40 irgendwo auf so einen Stein. Und das ist irgendwie ganz cool. Und Jana hat es ja auch mal in dem Podcast gesagt, bei diesen Ultra-Ausdauer-Geschichten. Sie sagte ja, du bist im Endeffekt fein damit, wenn du weißt, dass das Problem auftaucht, aber du bist auch fein damit, weil du weißt, dass du es lösen kannst. Also diese Strategien, irgendwas zu lösen oder was ist denn eigentlich passiert? Wie, das Trinksystem ist mir abgebrochen. Ja, okay, gut, dann verliere ich jetzt, was weiß ich, einen Liter, aber ich kann das irgendwie kompensieren, weil ich bin nicht vom Rad gefallen. Ich muss keinen Reifen tauschen. Also ich muss deswegen nicht mal anhalten, Und du hast natürlich recht. Man kann auch sagen, oh, total scheiße, das Rennen ist gelaufen. Aber das ist ja so die Frage, also gebe ich mir die Blöße und sage, das Rennen ist gelaufen oder sage ich, ist irgendwas passiert, was im Idealfall nicht hätte passieren sollen, aber ist halt weit weg von, ich sag mal jetzt, einer Disqualifikation oder einem Sturz oder sowas. Also das, ich finde es schon cool. Im normalen Leben wünsche ich mir das manchmal auch. Und wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass man manchmal dran überfordert ist, wenn die Waschmaschine nicht schleudert, weil man sie dann dreimal neu einstellen muss. Und, und manchmal braucht man einfach die Resilienz und es ist ja cool, also wenn man sie in den Fällen hat, wenn es drauf ankommt.
Alles Ausdruck mentaler Stärke.
Aber die kann man auch nicht immer haben. Ich glaube, irgendwann.
Auf keinen Fall kann man die immer haben. Und
muss man auch irgendwann dann drauf eingestellt sein, jetzt brauche ich sie. Jetzt ist es die Ausnahmesituation, wo ich sie abrufen muss. Und im nächsten Moment ist halt so, okay, es ist halt, läuft mal gerade gar nichts. Und dann ist halt auch die Waschmaschine, die nicht schleudert, ja, sozusagen der Killer.
Und finde ich manchmal die, also, und jetzt sage ich das sehr erhaben als jemand, der quasi täglich solche Situationen hat.
Ja? Mit der Waschmaschine meinst du?
Ja, und der sich noch, ich hatte hier eine schöne Situation zu Hause, ich führe die jetzt nicht aus, eine private Situation, die erzähle ich nicht, aber es ging um eine emotionale Ausnahmesituation, bei der etwas zu Bruch gegangen ist, sage ich jetzt mal, und nicht in meinem Fall. Sondern es ging um Minderjährige. Und es war die Beratung im elterlichen Kreise, wie man mit der Situation umzugehen hat. Und ich habe gesagt, also ich für meinen Teil kann das auf jeden Fall in keinster Weise verurteilen, weil ich mir noch im letzten Jahr meinen kleinen Zeh gebrochen habe, als ich vor lauter Wut versucht habe, gegen meinen Schreibtischstuhl zu treten und mir dabei den kleinen Zeh gebrochen habe. So ist es passiert. Und es für locker 3 Monate ich schmerzhaft daran erinnern wurde, dass ich in der Situation etwas überreagiert habe. So, also mein Learning daraus war zumindest, war eine dumme Aktion, aber ich kann jetzt keinem anderen Vorwurf machen, wenn er mal kurzzeitig ein bisschen unkontrolliert in irgendeiner Form reagiert. Und dann ist es auch okay. Und ich glaube immer, ne, wie gesagt, und hin und wieder besinne ich mich ja auch darauf und denke dran, aber was grundsätzlich hilft, ist auch einfach mal kurz einen Schritt zurücktreten, mal in Ruhe durchzuatmen, die Waschmaschine mal Waschmaschine sein zu lassen und vielleicht auch die morgen erst wieder anzugucken. Ne? Manchmal ist das Problem mit dem Schleudern auch weggegangen, ohne dass man irgendwas dafür tun musste und so. Das habe ich so oft, dass mir das passiert. Und ja, wie gesagt, also ich will das jetzt gar nicht, soll es hier nicht so altklug und erhaben klingen meinst, und so, sondern am Ende des Tages nochmal zurück zum Athleten oder zur Athletin und zur mentalen Stärke. Und das ist halt nun mal das, glaube ich, was das ausmacht. Ne? Ich meine, es ist ja auch irgendwie eine mentale Stärke, alleine auch schon zuzugeben, ich beziehe mich nochmal kurz auf Taylor, dass im Zielinterview zu sagen, ja, ich wusste bis dahin gar nicht so richtig, wie man bremst, wenn man berg runter fährt, so ungefähr. Was er ergo ja bedeutet, dass sie in solche Rennen geht, in denen sie die Konkurrenz, der Konkurrenz um die Ohren fährt, ohne zu wissen, wie man da so richtig, richtig gut bergunter kommt. Also nicht, dass sie das nicht weiß, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Und das ist ja auch eine Form von mentaler Stärke, zu sagen, hey, ich gehe da jetzt rein. Ich versuche mal, was hier heute passiert. So. Und ich glaube, ich kann fest zertreten und mache das ganz gut. Ja, natürlich kann ich nicht alles. Natürlich weiß ich nicht perfekt, wie man bergab fährt. Und und das finde ich einfach, das ist sensationell. Und ich glaube, das macht am Ende des Tages auch ganz viel, vor allen Dingen natürlich im Profisport, wo es jetzt eben, wo du halt nicht hingehen kannst und in der Situation sagen kannst, ich lass mal Waschmaschine sein und trete mal einen Schritt zurück und komm morgen wieder. Das geht dann halt nicht, sondern es braucht eine Lösung in der Situation. Und auf dem Weg von Hamburg nach San Francisco ist so viel mentale Stärke dabei, alleine schon ja die Entscheidung zu treffen. Weil, also meine Entscheidung für mich ist an dem Tag gewesen, dass ich mich verbuddel. Ich sag's ganz offen, so wie es war. Ne? Also hätte Marc das nicht führend in die Hand genommen und hätte gesagt, hey, ich rufe jetzt bei der PTO an, sinngemäß, und frage, ob die noch einen Startplatz haben. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich war an dem Punkt so resigniert und auch so enttäuscht, also nicht von ihr, sondern von der Situation selber, ohne irgendwem die Schuld zu geben. Ich habe mir auch selber leid getan. Wirklich, weil ich dachte, boah, auch ich persönlich hätte das Ding jetzt gerne hier mitgenommen. So. Und ja, toll. Umso cooler, wenn man dann so ein Team hat sich rum und ganz viele positive Leute wie einen Mark Matthews, den man nicht hoch genug bewerten kann. Ja. Also herausragend, wie der noch am Mittwochabend, wie wir noch abends zusammen Renntaktiken durchgegangen sind beim Wasser. Und uns die Strecke schon mal, die Laufstrecke schon mal zu teilen angeguckt haben, speziell den Zielbereich oder zumindest die Kneipenszene in relativ naher Nähe. Nein, wirklich cool. Also hat viel Spaß gemacht. Genau. Gut. So, mein junger Freund. Zurück zum Fußball. Wir müssen noch über Germania Schwäbisch Gmünd reden. Nee, Germania.
Normannia.
Ja, nein, da wollen wir nicht mehr drauf zurückkommen. Das war der Race Recap zu Normannia Gmünd, als auch San Francisco, als auch Hamburg. Haben wir noch irgendwas Tagesaktuelles vergessen, was wir noch unbedingt brauchen, eigentlich, du und ich?
Nee. Ich bräuchte ein neues Gravelbike. Das alte ist dreckig.
Am kommenden Freitag, glaube ich, beginnt die Fußball-Europameisterschaft.
Wenn echt? Ich dachte immer am Samstag, aber gut.
Du vielleicht hast auch recht. Ich habe keine Ahnung, ob ich recht habe. Das hat mir heute jemand erzählt.
Ach so.
Ich freue mich drauf. Vor allen Dingen freue ich mich
auch. Vorrunde aus?
Nein, das glaube ich nicht. Das wird schon gut. Das ist schon, es wird nicht so ein, jetzt hätte ich bald gesagt, blamabel. Das finde ich ein ganz unangenehmes Wort, finde ich. Ne? Also, wenn jemand von einem blamablen Auftritt spricht, das hat viel mit Scham und so Gefühl zu tun und das finde ich immer sehr unpassend.
Ja.
Aber es wird nicht so ein ereignisarmes, erfolgsarmes, eine erfolgsarme Teilnahme wie damals in dem populären Ort Katar. Sondern es wird ein bisschen schöner werden. Ich will jetzt nicht sagen, ich freue mich unendlich drauf, weil ich zugeben muss, dass mich die EM noch nicht abholt, aber das kann ja noch kommen. Vielleicht gibt es ja von dir auch so eine Art EM-Studio. Ist ja so ein Trend heutzutage, das macht ja jeder. Jeder, ja, findet auch seine eigene Fußballsendung.
Das überlasse ich Waldemar Hartmann, der trifft auch auf ein anderes Publikum als wir beide.
Gott hab ihn selig.
Und das hat er auch verdient, das Publikum, auf das er tritt. Trifft, Entschuldigung, ja, genau. Nee, ich bin mal gespannt, was so Leute wie der Fußballprofessor Ralf Rangnick mit Österreich machen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, aber es ist auch Österreich, ne?
Ja.
Also, wir müssen jetzt Österreich auch nicht größer machen, als es ist.
Ja. Da bin ich gespannt, wie weit Portugal kommt.
An all die Österreicher, die hier zuhören.
Stimmt.
Halt
und Patrick Lange, der in diesem Land lebt.
Der war auch schon mal Österreicher. Beim Ironman in Israel.
Echt?
Ja, da hat er eine Startnummer gehabt mit der österreichischen Flagge drauf.
Ist gut.
Also ich glaube, die haben die noch geändert. Ich weiß nicht, wie die am Ende gewesen ist, aber sie haben ihn auf jeden Fall zum Österreicher gemacht. Seitdem ist das der Running Gag, der zieht sich durch, dass ich nicht müde werde, darauf hinzuweisen, dass er für mich Österreicher ist. Da muss er durch. Freundelwirtschaft haben wir schon mal gehabt, glaube ich, ne?
Nee.
Habe ich das nicht schon mal thematisiert hier?
Nee.
Dass ich finde, dass das Wort Freundel, was könnte Freundelwirtschaft heißen?
Ist das Väterleswirtschaft.
Vetternwirtschaft würden wir sagen, wenn wir nicht aus Baden-Württemberg gebürtig kommen.
Aus Württemberg kommen würden,
ja. Und jetzt könnte man meinen, das käme der Sache sehr nah und Vetternwirtschaft ist ja etwas, was normal ist, sag ich mal. Aber Freundelwirtschaft.
In der CSU, ja. Also in Ländern, die nicht mehr zu Deutschland gehören, aber praktisch.
Keine politischen Diskussionen. Worauf ich hinaus will, ist
Freundelwirtschaft. Das sagst ausgerechnet du mit politischen Diskussionen.
Ist das Wort für Korruption.
Okay.
Und das finde ich schon, das sagt alles über Österreich, was man über Österreich wissen muss. Das ist ein tolles Land, wirklich. Ja,
auf jeden Fall. Auf der Durchreise nach Italien
wird wieder gern genommen. Nein. Es ist schon wirklich ein tolles Land.
Ja.
Wirklich. Es ist, ich bin da immer gerne. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich will nicht sagen willkommen. Das will ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber schon wohl. Wenn du das erste Mal in den österreichischen Supermarkt gegangen bist und Moin gesagt hast, weil du es noch nicht abgelegt hast und sofort die drei Leute dich belehren, dass es mittags um fünf ist.
Kennst du den typischen österreichischen Supermarkt? Die Kette, die dahinter ist? Nein. Viele Grüße an den Chefredakteur von Roadbike. Der österreichische Supermarkt, den Alex besonders gut kennt, ist M-Preis. Das ist dieser rote...
Ah, ja.
McDonald's. Dieses rote Quadrat. Nein,
goldenes
M-Preis.
Ein roter
Quader, M-Preis, und da ist auch immer eine Bäckerei drin. Und wenn man in Österreich Radfahren geht, dann fährt man praktisch von M-Preis zu M-Preis, um sich zu energetisch zu versorgen.
Und
die sind wirklich nett dort.
Da steckt was hinter? Ist das eigentlich Lidl oder was?
Nee, das ist, glaube ich, deren Marke. Ich weiß nicht, wir müssten mal recherchieren. Der ein oder andere von unseren Junkmiles-Hörern wird uns sehr wahrscheinlich aufklären, welches gesellschaftliche Konstrukt und welcher Inhaber hinter M-Preis steckt, da freue ich mich drauf. Weil ich bekomme auch immer wieder so Sachen, was zum Beispiel Günter Netzer gerade macht oder dass Jan Ulrich und Günter Netzer aufeinander getroffen sind. Also das nochmal an dieser Stelle, ich bin wirklich beglückt und manchmal sehr zu Tränen gerührt, dass tatsächlich Menschen meine Fragen beantworten via Instagram und mir helfen, die Welt besser zu verstehen. Ich finde, das war ein herausragendes Schlusswort meinerseits.
Freue ich mich sehr. Zwei Podcast-Tipps zum Abschluss noch, weil wir gerade bei Supermarktketten waren. Die Akte Tengelmann kann ich empfehlen. Also wirklich jetzt ernsthaft. Den gibt es aber, ich glaube, in Vollversion nur bei Podimo. Das habe ich mir extra dafür runtergeladen. Und da gibt es eine 45-Tage-Testversion. Und dann kann man das wieder löschen. Dann hat man das locker durch, die 6 Podcast-Folgen. Und dann gibt es dazu auch ein Hörbuch. Das ist auch ganz gut. Und es gibt eine neue, ich glaube, 4-teilige Serie in dem legendären Hajo Seppel Podcast Geheimsache Doping. Und da geht's um Doping in der BRD. Ich habe aber bisher erst nur die 1. Folge gehört. Also deswegen, aber ich find's, ich bin ja Fan. Sage, es ist, wie es ist. Auch wenn Hajo Seppel mit Sicherheit eine streitbare Person ist. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal eine Diskussion darüber. Ja. Aber ich finde den Podcast voll gut. Also ich habe auch mir letztens nochmal diese 5-teilige Serie zu Claudia Pechstein zumindest so nebenher angehört und fand, habe wieder, also viel wieder gelernt, was ich wieder vergessen hatte, gerade so zu Gerichtsbarkeit und den sportlichen Schiedsgerichten und die Rolle des CAS und alles, was so dazu gehört. Ist wirklich cool. Also
nee, ich finde schon, also empfehlen. Du hast es super zusammengefasst mit Hajo Seppel. Ich glaube, er ist selber streitbar und ich glaube, das stört ihn auch gar nicht, aber die Sachen, die er und sein Team aufdecken und also zutage bringen, das finde ich schon, ist schon eine sehr spannende Geschichte.
Ja, das
also,
war jetzt gerade die Folge, warum ich da wieder drauf gestoßen bin überhaupt auf den Podcast, ist diese Sonderfolge zu China gewesen mit diesen 21 Schwimmern. Ja. Die in diesem Vorbereitungswettkampf alle positiv getestet worden sind und trotzdem bei Olympia gestartet sind. Was ist denn nicht richtig? Und dann auch die Rolle des, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, der WADA oder des IOC? Der WADA, glaube ich.
Ich glaube, du kannst beide in einen Sack schmeißen.
Wo man ja auch nicht so richtig weiß, ob das jetzt alles so gut ist und so weiter. Und an der Stelle auch immer noch mal einmal googeln. Es wird jetzt bald wieder aktuell werden, vermute ich. Der legendäre Fall Mario Vuskovic heißt er, glaube ich, der junge Innenverteidiger des HSV, der jetzt seit knapp 2 Jahren gesperrt ist wegen, ich sag's jetzt mal einfach, angeblichen Epo-Dopings. Und den Teil habe ich mir mal, oder nicht den Teil, sondern diesen Fall habe ich mir mal irgendwie durchgelesen und muss sagen, dass ich das nicht gewusst habe, dieses photometrische Verfahren zur Messung oder zur Bestimmung, Messung ist es ja nicht mal, von Erythropoietin-Konzentrationen und dass es da quasi sowas gibt wie ein einfaches Verfahren und ein Goldstandard. Und dann geht es darum, dass bei Mario Vuketic der das einfache Verfahren dazu geführt hat, dass der vermeintlich positiv getestet wurde, dass man den Goldstandard dann aber nicht mehr durchgeführt hat, weil dann ganz viel Politikum da, weil das dann irgendwann einfach eine rechtliche Auseinandersetzung wird und so. Und ich finde es Wahnsinn. Und wie auch immer das ausgeht, ich meine, wenn er das genommen hat, dann gehört er zu Recht irgendwie gesperrt. Aber wenn nicht, dann hat man auch mindestens eine Karriere, wenn nicht gar einen Menschen, für viele, viele Monate, wenn nicht Jahre, ja, ich will jetzt keinen Superlativ dazu raushauen, aber in eine durchaus echt schwierige Lebenssituation gebracht, sage ich jetzt einfach mal. Und
da gebe ich dir recht.
Und bei Claudia Pechstein, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, da ist das so in ähnlicher Richtung. Da ist, also jetzt will ich da nicht wieder zu lange drüber reden, sondern es soll sich jeder selber anhören und sich jeder sein eigenes Urteil darüber bilden, über Claudia Pechstein und über Hajo Seppelt und so weiter. Meine ganz bescheidene Meinung ist, dass ich diese 5-teilige Serie da super cool finde und da viel gelernt habe und wie gesagt, gerade so zu diesem zu der rechtlichen Auseinandersetzung, die dann da stattfindet und Co. und fand es super spannend und finde es auch total cool vorgetragen, ehrlich gesagt. Also ich kann Hajo Seppel gut zuhören, der bringt es immer sehr klar rüber und so und das finde ich gut. Super. So, jetzt haben wir es aber, oder?
Jawohl.
Ast rein. Klasse. Ich glaube, wir hören uns direkt nächste Woche wieder, wenn ich nicht falsch bin. Freue ich mich drauf. Und ich komme auch noch mit einem kleinen Special. Ja, wir machen noch mal einen kleinen Aufruf. Den machen wir aber nicht jetzt. Das verschiebe ich auf eine Extra-Folge, damit das auch ja jeder mitbekommt. Und ich sag mal danke. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Hasta la vista.
Tschüss.
Tschüss.
Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!